ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Ja, ich habe noch nie gewählt in der Präsidentschaftswahl, weil es noch nie einen Kandidaten gab, der mich 100% repräsentiert. Und dachte ich so, ja, ist ja interessant, was soll das für jemand sein? Jemand, der Gitarre spielt und kifft? Ja, was willst du? Das geht ja gut los, Alter.
Auf jeden Fall. Ich vermisse das Rauchen so. Ich hab gestern mal drüber nachgedacht, wie lange ich schon nicht mehr rauche. Das ist echt schon richtig lange. Also richtig, was heißt richtig lange, aber schon so. Ich habe ja lange geraucht, richtig wie so viele Leute unserer Generation sehr früh angefangen, als Dito. Teenager schon. Genau, so, ne? Und du bist ja heutzutage auch militanter Nichtraucher. Ich merke, dass ich auch immer militanter werde, so was das angeht. Wir haben es ja schon gesagt, so Rauchen in Venues, wie ätzend das eigentlich ist. Ich bin da jetzt aber nicht so, dass ich Leute damit therapiere. Aber ich habe das ja erzählt, nach unserer Guitar Summit, wo ich hier mit Sascha von Dunnebill noch abends nachts in dieser Raucherkneipe war, mit den Musikproduktivjungs und so. Mhm. Alter, ich war da vielleicht eine Stunde drin, ne? Also, es ging gar nicht. Hätte ich die Klamotten danach wegschmeißen müssen, aber das ist ein anderes Thema. Aber ja, da fiel mir ein, wie lange habe ich nicht mehr geraucht? Ist jetzt schon eine ganze Weile, viele Jahre.
Bei mir 20.
Vermisst du es noch manchmal?
Nee.
Ja, du vermisst das nicht mehr. Aber ich denke, ich weiß nicht, also irgendwie gestern hatte ich irgendwie Bock auf Rauchen. Habe ich dann natürlich nicht gemacht. Aber ich bin ja leidenschaftlicher Zigarrenraucher tatsächlich, ne? So, das ist aber ja ein anderes Rauchgefühl. Du inhalierst es ja nicht. Es geht nicht um die schnelle Suchtbefriedigung, sondern es ist eher so ein Ritual. Und wie viele Zigarren rauche ich? Vielleicht irgendwie zwischen 2 und 4 pro Monat. Also so, ne? So, das ist, glaube ich, noch im Rahmen. Aber ich rauche gerne gute Zigarren. Also Leute, wenn ihr mich trefft und mir Geschenke machen wollt, außer Senf, ich bin immer anfällig für gute Zigarren.
Verstehe, ja.
Ja, gute Zigarren. Das ist auch so ein Geschenk, so ein Allerweltsgeschenk. Da findet man immer.
Ja. Ist so wie Socken auch so ein bisschen, ja?
Socken mag ich auch.
Socken, Zigarren.
Lustige Socken. Ich habe so geile Ananas-Socken. Kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen. Du bist nicht so der lustige Sockentyp, ne?
Nee, aber ich habe auch schon lustige Sockentypen in meinem Umfeld gehabt, muss ich auf jeden Fall sagen.
Ich muss auch sagen, eigentlich nehme ich das zurück. Ich habe eigentlich nur ein Paar mit Ananas drauf. Alle anderen sind schwarz, dementsprechend. So richtig lustig auch da in dem Funny Sock Department auch nicht so richtig weit vorne.
Alle anderen Socken sind traurig.
Ja, ich finde, bist du Tennissockentyp oder so auch sehr so Strümpfchen, so schwarze Söckchen eher?
Ich bin so eher schwarze Söckchen aus dem einfachen Grund, weil mir dann die Schuhe besser passen.
Man schwitzt nicht so dermaßen.
Nee, auf jeden, genau. Aber traurig müssen sein, ist ja klar. Traurig oder aggressiv.
Genau, ich hatte mein Leben lang immer so schwarze Söckchen nur, weil meine Mutter, die glaube ich immer einfach für meine Schwester und mich, das habe ich glaube ich auch mal erzählt, dass sie auch früher sehr viel die Klamotten meiner Schwester auftragen musste. Ne? Mhm. Das war wirklich, wirklich bitter.
Ja.
Und der hat sie auch einfach immer nur so schwarze Socken gekauft, so Unisex. Die gehen für, aber alle anderen in meiner, das war halt völlig normal. Frühe 90er Jahre, da hatten alle coolen Jungs Tennissocken in ihren Reebok Pump an, so, ne? Mhm. Und ich hatte dann halt diese dünnen, fluffigen Söckchen die ganze Zeit. Und die trage ich bis heute. Und mittlerweile tun mir das dann Leute viele gleich. Und was ich heute bis heute auch noch trage, wofür ich auch sehr viel verlacht wurde, ausgelacht, so Feinripp-Unterhemden. Ich bin ja so eine Frostbeule und bei mir gibt es also als ich noch in Deutschland gewohnt habe, so Feinripp-Saison geht los so Ende August, Anfang September und dann weit in den Mai hinein. Hm. So, und hier selbst auch so in Florida. Ich bin jetzt gerade bei den Schwiegereltern in South Carolina. Hier ist auch tatsächlich nur so um 20 Grad. Das ist absolut Pflicht, Feinripp.
20 Grad sind es jetzt in South Carolina?
Ja, tatsächlich. Wird auch noch wieder ein bisschen wärmer. Also im Pool gehe ich wohl nochmal.
Grotesk, Alter. Hier ist richtig schön Herbst. Aber wirklich schön. Es ist ein Farbenmeer.
Ein goldener Herbst, hoffe ich. Ja, ein Farbenmeer.
Golden war ja in Berlin der Herbst, muss ich sagen. War auch nicht so, nicht so schlecht, obwohl ich ständig overdressed war und entsprechend
wie so oft
geschwitzt habe. Ja, nicht overdressed im coolen Sinne, sondern einfach
im Fashion-Style.
Zu viele Layer angehabt, weil ich natürlich, wie ich immer so schön sage, in Berlin viel zu Fuß laufe. Und dann war das Wetter immer genauso auf der Grenze zwischen ziehe ich jetzt noch einen Pullover unter den Windbreaker oder nicht, und paranoiderweise zieht man sich den Pullover dann an, um dann abzuschwitzen nach 10 Minuten. So ging es mir eigentlich, ja, 4 Wochen lang. Aber hier ist der Herbst einfach ein bisschen grauer, aber extrem farbenfroh, was natürlich, die sind ja von Bäumen, ich ersticke ja an Bäumen hier im Pazifischen.
Ja, richtig zum Kotzen, die müssen alle weg. Aber wer weiß, ne? Vielleicht dauert es ja nicht mehr lange. Wir haben eine interessante Agenda vor uns.
Auf jeden Fall. Es muss hier aussehen wie in L.A., einfach eine Betonwüste.
Ja, auf jeden Fall. Also so wünsche ich mir das auch. Ansonsten, da muss man natürlich nochmal sagen, Simon ist back. Back in the United States of Craziness. Direkt in der ersten Reihe.
Ja, genau. Ich bin seit einer Woche weg. Man muss sagen, es ist eine ereignisreiche Woche gewesen. Sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber. Aber,
würde ich behaupten, ja.
Aber ja, ich bin wieder da.
Simon ist wieder da. Ich bin wieder da. Ja, wieder da in den United States of America. Natürlich, wie auch in Europa, aber insbesondere jetzt gerade in den letzten Tagen hier in den USA. Natürlich an, ja, also wie du schon sagtest, ereignisreiche Woche. Kommen wir gleich zu. Was gibt's sonst Neues, Simon?
Ja, sonst, ich bin einfach an sich froh, wieder in meiner Nachbarschaft zu sein. Ich merke, dass ich mich wohlfühle. Die Freude hat natürlich jetzt nicht so lange gehalten, aber so grundsätzlich, wie gesagt, es ist sehr schön hier. Ich trinke wieder sehr guten Kaffee. Ich bin zurück an der Arbeit quasi, und für die es nicht wissen, mein Büro/Warehouse ist ja auch in meiner Nachbarschaft.
Hast du es nicht weit?
Nee, ich habe es nicht weit. Von daher bin ich eigentlich wieder total in meiner Bubble. Aber die wird natürlich ordentlich penetriert momentan, die Bubble. So viel kann man schon sagen.
Ja, Bubble ist nicht immer nur gesund. Es ist wichtig, manchmal die Bubble zu verlassen, ist aber natürlich, wenn die eigene Bubble, der Wohlfühlort, immer nur auch Angriffsfläche für andere ist, ist auch nicht gesund. Also irgendwie, wie man es macht, man macht es falsch.
Genau.
Ja, ansonsten eine ereignisreiche Woche. Wir haben uns schon unterhalten. As I Lay Dying, hast du.
Oh ja.
Hattest du dein Ohr wieder so ein bisschen mehr am Puls der Zeit? Ich glaube, ihr habt da auch gemeinsame Bekannte oder solche Späße. Ja, Simon, die Welt ist verrückt geworden. Auch im Team As I Lay Dying, richtig?
Ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich durch die Metal-Medien gegangen wie ein Paukenschlag nach dem anderen. Eigentlich eine Abfolge von Paukenschlägen, muss man sagen.
Ein richtig guter Snare-Wirbel die ganze Woche.
Absolut, ja. Ja, so ein bisschen, keine Ahnung, die Story für die, die sich mit der Band nicht auskennen, was ich jetzt keinem vorwerfen würde, die Band ist so eine Metal, ne, ursprünglich christliche Metalcore-Band irgendwie aus den frühe Mitte 2000er oder so. Die sind eigentlich als Metalcore zum, wie soll ich sagen, kommerziellen Genre geworden ist. Das ist eine der Bands, die da ganz vorne mitgeschwommen sind in diesem Fahrwasser. Irgendwann, 2013, glaube ich, war das, kam auf einmal raus, dass der Sänger versucht hat, seine Frau und die Mutter seiner Kinder oder seines Kindes, ich weiß nicht, wie viele Kinder die hatten, umbringen zu lassen von einem Fake-Auftragsmörder. Also der ist bei sich, das ist so eine geile Story eigentlich, was für ein Hirnriss, ja. Also davon mal abgesehen, wie abwegig das alles ist, ja, und wie crazy. Der Typ ist in seinem Gym rumgelaufen, hat Leute gefragt, ob sie nicht jemanden kennen würden.
Ich muss sagen, das ist mir schon sympathisch auch irgendwie, ne? So, also die Naivität, also imponiert, also so, ne, so die Dummheit der Leute wirkt faszinierend auf mich manchmal. So, hey, der da hinten an der Hantelbank, guck mal, der hat ja krasse Muckis, lass dich mal fragen, ob der meine Frau umbringen kann.
Also das ist schon echt abwegig. Also davon abgesehen, wie natürlich.
Wie ist die Sache aufgeflogen? Hat er den Falschen gefragt?
Der hat natürlich, also ich meine, man trifft wahrscheinlich auch im Gym überwiegend nur die Falschen, weil sich natürlich keiner so die Finger schmutzig machen wollen. Das heißt, der hat irgendjemanden gefragt und derjenige hat dann, ich glaube, hat sich einfach bei der Polizei gemeldet und gesagt, ey, pass auf, hier ist jemand, der seine Frau umbringen lassen will. Und dann wurde da im Gym quasi so ein Undercover-Cop eingeschleust, der...
Ach, geil.
Ja, also es ist so richtig so krimimäßig abgelaufen.
Wie so eine Die-Drei-Fragezeichen-Folge.
Auf jeden Fall. Und der wurde dann da eingeschleust und dann hat sich der Sänger mit dem irgendwie getroffen und wollte ausmachen mit dem, dass er seine Frau umbringt. Ich erinnere mich gar nicht mehr, für welche Summe. Das war auch so eine lächerliche Summe, wo man dann auch echt sagen muss, so Alter, hier hätten vielleicht auch spätestens die Alarmglocken klingeln müssen. So 10.000 oder 20.000 Dollar. Stell dir mal vor, du gehst in...
Für ein SLA Dying Jewel Case.
Ja, genau. Stell dir mal vor, Alter, du versuchst einen Auftragsmörder aufzutreiben, fragst einfach nur in deinem Gym rum, in deinem eigenen Gym, wo du wöchentlich mehrfach bist und dann kommt da so ein Dumpingpreis irgendwann an so und du denkst so, ja,
läuft. Also 10 bis 20 Kilo, sagtest du, ja?
Ich glaube, es war irgendwo in diesem Spielraum.
Also du darfst nicht vergessen, dass das für viele Leute sehr, sehr, sehr viel Geld ist, ne? Also ich glaube, es, man findet
schnell... Ich vergesse das aber für einen Auftragsmörder. Ich bitte dich.
Also, ja...
Ja, ich, also ich.
Also, ne, also ich habe auch schon wirklich kranke Sachen für deutlich weniger Geld gemacht, aber jetzt zum Beispiel nicht die Frau vom I Lay Dying-Sänger umgebracht hat. Der Kelch ging an mir vorbei. Gott sei Dank an ihr auch. Dann ist er aufgeflogen und der ist dann erstmal eingebuchtet worden, oder?
Ja, der ist eingebuchtet worden. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre der bekommen hat, aber der ist dann irgendwie so nach 3 Jahren Knast-Schrägstrich. Hausarrest, das war so ein Mischmasch, ist der wieder auf freien Fuß gekommen. Und dann hat sich natürlich sofort die Band wieder zusammengefunden und angefangen Shows zu spielen. Das war auch sofort wieder voll. Und da muss man sich natürlich fragen, wo ist eigentlich diese Cancel Culture, wenn man sie mal braucht? So, ja, also ich war schon sehr überrascht.
Frauen bringen es Privatsache.
Ja, ja, genau. offensichtlich, ja. Also, nee, das finde ich schon heftig, Alter. Das wie viel, also wie konsequent offensichtlich viele, viele Leute darüber hinwegsehen konnten. So. Und das ist ja schon eine Grenzüberschreitung, die jetzt, ja, keine Ahnung, die unfassbar ist. So. Und aber ja, hat der Band offensichtlich keinen Schaden, also keinen richtig nachhaltigen Schaden zugefügt, sondern es ging dann wieder los, Touren, volle Shows. Muss ich auch sagen, also die haben natürlich auch in Deutschland getourt, auch da offensichtlich wurde die Tür wieder aufgemacht, ja, also in Deutschland, wo sich angeblich alle immer so haben und so pikieren und alles sehr PC ist, ja, also es ist offensichtlich, wenn die Kasse klingelt, alles auch eher egal und ich sag mal, also auch Leute, die ich kenne, haben mit denen auch wieder zusammengearbeitet und da muss ich schon sagen, ja, Applaus, so,
Aplo,
so sieht's nämlich aus.
Aber jetzt gibt es ja neueste Entwicklung im Fall SLI Dying, glaube ich, ne? Hat er nicht sogar rumrandaliert bei seinen Bandkollegen oder irgendwie so eine Nummer? Also zumindest habe ich das irgendwo gelesen. Ob das, Forum ist auch immer schwierig, so, ne? Mhm. Aber irgendwie, es gab auf jeden Fall Ärger. Die sind irgendwie einer nach dem anderen ausgestiegen oder so, ne?
Ja, ja, also die Gründe fand ich auch interessant. Also man muss nur dazu sagen, es ist jedes Bandmitglied außer dem Sänger sind jetzt quasi ausgestiegen. Man fragt sich, wer wohl das Problem ist an der ganzen Sache.
Ja, bestimmt der Keyboarder.
Ja, bestimmt der, ja. Die Gründe, die angeführt worden sind, so mentale und physische Gesundheit sowie moralische Bedenken. Bei moralischen Bedenken musste ich natürlich laut loslachen. So, ich sag mal, was für ein größeres moralisches...
Bisschen spät.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Welches größeres moralisches Verbrechen wird er wohl an seinen Bandmitgliedern vergangen haben, dass, oder verbrochen haben, dass die jetzt sagen, also hier ziehe ich jetzt die Linie, nachdem er halt versucht hat, die Mutter seiner Kinder umzubringen. So, also es ist schon, das ist halt alles ein bisschen peinlich. Man muss natürlich auch bei der ganzen Sache sagen, das hat natürlich jetzt noch witzigerweise zusätzlich diesen christlichen Unterbau irgendwie, wo Moral ja immer, also da wird sich ja Moral gerne groß auf die Fahnen geschrieben. Und
auch gerne auch sehr, sehr in schlechten, geschwungenen Gothic-Lettern auf die Unterarme tätowiert, auch sehr, sehr gerne.
Man sieht an der ganzen Geschichte, dass Moral sich gegen Geld nicht durchsetzen kann, auf jeden Fall so, ne? Und da, glaube ich, haben viele Leute ihre moralischen Bedenken vorher schon über Bord geworfen, weil sie sich gedacht haben: so, okay, fett, wenn ich jetzt hier mit der Band fett Touren spiele, dann klingelt es natürlich auch bei mir in der Tasche irgendwie. Und ja, egal. Am Ende des Tages, der Sänger hat jetzt auch irgendwie ein Statement rausgehauen. Das ist natürlich so richtig Larifari. Also da kann man eigentlich gar nichts draus ziehen sozusagen. Und ja, keine Ahnung, ob man das jemals erfährt.
Wer will weitermachen?
Ja, natürlich macht er weiter. Also ist ja klar. Und der wird auch Leute finden. Da habe ich überhaupt keine, also da habe ich überhaupt keine Zweifel.
Eine Band, die Welt nicht braucht. Also da kann man, in dem Aktenordner kann man das denn so ganz vorsichtig einordnen. Ich glaube, ich habe auch gelesen und wie gesagt, so, ne, so in so Foren und so. Manche Leute, also ne, das ist ja, will ich gar nicht beurteilen, weil ich mich mit der Band nicht sonderlich auskenne, aber die Band hatten gerade irgendwie vor 15 Jahren halt auch richtig Die-Hard-Fans. Mhm. Scheint ja irgendwie Leute, was da über Geschmack lässt sich nicht streiten, die Leute scheinen was dran gefunden zu haben und da, die Leute sind natürlich massivst abgeturnt jetzt, so, ne, dass die
jetzt erst.
Also das, ja, ja. Ist auch eine Band, die sehr viel tätowiert wurde, muss man sagen.
Ist dem so?
Oh ja, auf jeden Fall. Also ich habe sehr viel in Foren, ja, hey, dude, like what I'm gonna do with my ass, I like dein Tattoo, so, ja, same, brother. So, weißt, das habe ich erschreckenderweise oft gehört.
Ja, gut.
Naja, aber eigentlich, ne, ist von wegen Auftragsmord. Ich bin übersät mit AC/DC-Tattoos. Phil Rudd, der wurde jetzt freigesprochen, der schon vor ein paar Jahren, der Drummer, hatte ja selbe Charges, so, ne? Dem wurde auch vorgeworfen, dass er irgendwie einen Auftragsmord gegen seine Freundin oder Geliebte oder Frau oder so geplant haben soll. Er wurde allerdings offiziell freigesprochen. Aber naja, lässt natürlich auch so ein bisschen weirden Beigeschmack, die ganze Nummer. Es ist ja, das ist aber ein grundsätzliches Problem. Wir hatten ja, glaube ich, mal eine Folge, inwieweit kann man irgendwie Musik vom Künstler oder Künstlerin trennen. Es ist ja immer so, Alter, ich bin froh, dass ich viele meiner absoluten Helden nicht kenne und auch nie getroffen habe. Das ist auch so. Ich habe aber auf der anderen Seite auch überhaupt keine Lust, die Leute komplett zu durchleuchten, ob die mir, also klar, es gibt eine gewisse Moral und auch gerade was so politische Sachen, wenn die Leute sich da einfach nur Scheiße von sich geben, dann ziehe ich von so einer Band kein Shirt an und bewerbe die auch nicht und ja. Es macht auch keinen Spaß, sich die Mucke dann anzuhören. Aber ansonsten, was die Leute privat machen, man weiß es ja. Also ist jetzt die Frage, weiß man es Gott sei Dank nicht oder weiß man es leider nicht. Also irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, einem würde so die ein oder andere Lieblingsplatte so ein bisschen verdorben werden, wenn man alle Leute persönlich kennen würde.
Ja, na, auf jeden Fall. Und man muss natürlich sagen, man hat diese Erfahrung oder man macht diese Erfahrung ja dann auch immer mal so. Ja, es ist ja doch irgendwo von Band XY reißt jemand auf einmal das Maul auf und du denkst so, ja, okay, cool. Und du kannst diese Informationen nicht mehr, wie soll ich sagen, nicht mehr vergessen, und wenn du dann versuchst, diese Bands zu hören, dann ist der Beigeschmack da. Und ich muss schon sagen, es gibt so ein paar wirklich große Lieblingsbands in meinem Leben, wo entweder öffentlich Sachen rausgekommen sind oder irgendwie, ja, wo man es vielleicht auch hintenrum ein bisschen gehört hat, aber von Leuten, die, sag ich mal, es Bescheid wissen, ja, Leute aus dem Business quasi, wo man sich dann echt denkt, so, boah, fuck, ey, da habe ich eigentlich wirklich keinen Bock mehr drauf. Und da muss ich dann jedes Mal denken, wenn ich so eine Platte anmache. Und ja, ärgerlich sowas, aber gleichzeitig ist es auch so, es gibt so viel Mucke, es gibt auch so viel geile Mucke, dass es immer relativ, also ich denke mir, ne, bei Black Metal ist es ein gutes Beispiel, ist es sehr, sehr einfach, nicht Nazi-Black Metal zu hören, da gibt es nämlich auch genug guten Scheiß so, und ne, von daher mal, ja, es ist, man kriegt schon irgendwie hin.
Und da muss man auch sagen, es ist nicht nur sehr, sehr einfach, nicht Fascho-Black Metal zu hören, auch an die ganzen Edgelords da draußen, ist auch kein Stück cool, wenn du nicht gerade 15 bist und auf dem Dorf wohnst. Also, und das meine ich jetzt geht nicht gegen 15-jährige Dorfbewohner, aber so, wem will man, merke ich immer wieder, dass so Leute flexen, so mit so edgy Shirts voll. Und so eine Sache. Und dann denke ich mir so, Alter, erst diese ganze T-Shirt, hey, ich habe eine unbekanntere Band als du auf dem Shirt, so, Kultur ist ja sowieso höchstgradig lächerlich, aber auch so. Also ich bin aber auch immer wieder, sehr unterschiedliche Orte hier in den USA und Europa, muss man auch noch sagen, so, ne? Also hier zum Beispiel so Sachen, die du halt einfach, und auch da kann man natürlich über Musik und so streiten, Burzum, aber also hier so Burzum-Shirts sind hier völlig normal und du kommst hier auch schneller mit einem Graveland-Shirt weg, so, ne?
Ja, hier in Portland muss ich sagen, sehe ich es relativ wenig, aber Bosum-Shirts habe ich hier schon auch auf Shows gesehen, auf jeden Fall.
Das ist denn irgendwie so ein bisschen natürlich, das hatte so vor 10 Jahren, hatte das auf einmal so ein bisschen Einkehr in so eine Hipster-Kultur hier in den USA.
Ja, ja.
So edgy Black-Metal-Sachen so, ne? Und naja, jeder wie er mag, aber so bitte nun nicht.
Ja, nee, das stimmt aber auch. Ich finde auch, dass das vor allem bei Leuten, eigentlich hast du es ganz gut gesagt, vielleicht nicht mit dem Dorf, aber mit 15-jährig auf jeden Fall. Ich finde, dass das ein sehr würdeloses Altern ist, wenn du mit Ü40 irgendwelche edgy Black-Metal-Shirts trägst, ja, oder irgendwelche Nazi-Black-Metal-Shirts trägst, weil ich mir dann einfach so denke, Alter,
wenn du sonst nichts zu melden hast, wenn das die einzige Sache ist, wie du dich interessant machen kannst, mit einem NSBM-Shirt, ja. Schon ein bisschen so. Eigentlich will man die Leute dann einfach eigentlich so, du arme Sau. Mhm. So richtig gefährlich ist das ja auch nicht, nee, das muss man auch immer dazu sagen. Es sind auch gerne mal so Lumpi-Typen, die bei Muttern unten im Keller wohnen.
Absolut. Von daher, ja, das altert auf jeden Fall nicht so gut. Also, ihr da draußen, blamiert euch nicht mit euren Shirts, ja.
Ansonsten, ich hatte eine sehr entspannte Woche. Mein Freund Jörner aus Deutschland war zu Besuch, dementsprechend on a much lighter note. Das war auch angenehm. Der hat natürlich Amerika in Full Swing erleben dürfen. Das war für ihn natürlich auch interessant. Kommen wir auch noch gleich zu. Und ich habe gemerkt, so Freizeitstress, was das bedeutet, wenn man so Gäste hat, wenn man die jeden Tag unterhalten will und jeden Tag was machen möchte und irgendwo in Nature Parks fahren und lange Spaziergänge, gute Restaurants, witzige Kneipen und so. Ich merke einfach, was ich für ein langsamer, wahnsinnig langweiliger Typ auch bin. So, wenn ich so, ich bin, oder ich merke, dass ich eigentlich echt sehr, sehr glücklich zu Hause bin.
Mhm.
Kennst du das Gefühl, wenn du so eigentlich so dein Happy Place einfach so zu Hause sein? Ich merke, dass mich, also, dass mich das stresst, so wenn ich irgendwie, also ne, versteh mich nicht falsch, beste Grüße gehen raus, aber ich habe das Gefühl, ich brauche jetzt erstmal einen Urlaub nach dem Urlaub.
Ja, es ist, ich kenne es auf jeden Fall, wie schon vorhin angedeutet, mir geht es sehr so einfach in meiner Hood hier irgendwie, dass ich mich extrem wohlfühle und mich auch gerne in meiner Hood bewege. Und jetzt, das muss gar nicht aufregend sein. Aber ich merke, ja, zum Beispiel, ich sag mal so, ich trinke genug Kaffee, um mit den Leuten bei mir im Coffeeshop auch ins Gespräch zu kommen und so weiter und so fort. Und man merkt schon, was sehr interessant ist, dass dann irgendwann entstehen so ein bisschen Community-Vibes, so, ja, und was dann natürlich an sich auch ganz cool ist. Und das hatte ich tatsächlich natürlich in Berlin, wo du von Millionen von Leuten umgeben bist, ein bisschen schwieriger vielleicht irgendwie so diese, ja, Community im kleinen Rahmen irgendwie zu haben, die jetzt nicht gleich Freundeskreis ist, weil das ist ja nicht der Barista im Coffeeshop, ja, ist ja nicht mein, sind ja nicht meine Kumpels so. Aber trotzdem, ja, ich merke, ich fühle mich auf jeden Fall, ich fühle mich auf jeden Fall wohl. Berlin übrigens noch eine kurze Anmerkung dazu, ist mir erst am Ende aufgefallen, dass ich eigentlich die ganze Zeit rumgerannt bin.
Genau das meine ich, so Freizeitstress. Man hat so Angst, man will was machen, hat Angst zu verpassen und so. Und am Ende des Tages merkt man gar nicht, wie anstrengend das ist.
Auf jeden Fall. Ich habe mich echt verausgabt. Ich habe wirklich eigentlich keine ruhige Minute mir gegönnt, auch nicht so. Und wenn ich nichts vorhatte, dann habe ich meinen Kumpel Ferenc angerufen. Ey, Bock auf Kaffee? Okay, los geht's. So, ne? Und ja.
Also Jörna und ich, wir hatten schon die ruhige Minuten, weil wir halt auch einfach festgestellt haben, so Alter, ich kann auch überhaupt nicht mehr lange aufbleiben. So sich so, ich kann nicht mehr viel saufen und so die Nacht um die Ohren schlagen geht auch überhaupt nicht. Ich gehe wirklich auch gerne, wenn ich auch Besuch habe, gehe ich trotzdem um 21.30 Uhr ins Bett. Ich stehe dann lieber wieder um 6 Uhr auf oder so oder um 7 und mach früh was. Aber also Leute, ich muss euch warnen, wenn ihr euch mit mir anfreunden wollt, ich bin also unter den Top 10 langweiligsten Personen, die es so gibt da draußen.
Nice.
Auf jeden Fall. Ansonsten ist jetzt natürlich noch so ein bisschen Vorbereitung. So, wir haben es ja im Team Manta schon mal, also ohne da jetzt noch gänzlich die Details, kommen erst so in ein, zwei Wochen und dann aber mit Full Swing, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Es wird tatsächlich eine neue Manta-Platte geben. Trommelwirbel, Crashing, hurra. Wir hätten selber kaum gedacht, die ist so ein bisschen, aber da werden wir uns bestimmt in der nächsten oder übernächsten Folge nochmal ein bisschen im Detail zu unterhalten. Die ist so ein bisschen durch Zufall entstanden, diese Platte. Nichtsdestotrotz rollt natürlich jetzt der Apparat wieder an, ne? Plattenfirma, dies und das, die ganzen Interviews schedulen und dann musstest du das Artwork machen, Fotos machen, Videos drehen und so weiter und so fort. Das war jetzt die letzten Wochen und Monate dann doch viel Arbeit und ich bin froh, dass das jetzt vorbei ist. Und jetzt kommt das Ding Anfang nächsten Jahres raus und wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Wir spielen Shows, fahren auch wieder ins wunderschöne Berlin. Ich glaube Astra Kulturhaus oder so spielen wir das mit den Kollegen von Quälertag. Hamburg Große Freiheit. Wir spielen in Wiesbaden im Schlachthof und in München in einer anderen Venue, die mir jetzt gerade nicht einfällt. Wir machen einfach, kehren nach ein paar Jahren spaßeshalber nochmal in den Bastard Club Osnabrück zurück. Kauft euch Tickets, das wird auf jeden Fall eng, ebenso wie Musikzentrum Hannover. Spielen wir im März nochmal und dann Brain Crusher in Hell Festival. Machen wir, glaube ich, Headliner, wenn ich mich nicht täusche. Und dann, ja, ein paar Sommerfestivals wird es wohl auch geben und dann im Herbst nochmal ein paar Dinge. So, also irgendwie, ich habe das Gefühl, ich plane jetzt schon irgendwie für Sachen, die ein Jahr weit weg sind. So, irgendwie geht es dann doch immer schnell. Dementsprechend war es dann doch viel Arbeit. Und jetzt kommt die entspannte Phase, die kennst du ja auch. Das Artwork ist fertig, die Videos sind fertig, die Platte ist im Presswerk. Und jetzt kann man sich endlich mal wieder so ein bisschen zurücklehnen. Obwohl, ich muss fairerweise auch sagen, diese Platte zu machen, wie gesagt, die ist so ein bisschen aus Versehen entstanden, war deutlich entspannter und hat viel, viel, viel mehr Spaß gemacht als diese fürchterliche Platte davor, die geil geworden ist, uns aber als Band fast das Genick gebrochen hätte. Deswegen ist es angenehm, dass es diesmal etwas entspannter war.
Das ist doch schön, Hanno, ja. Ich bin auch in die USA zurückgekehrt mit dem Vorsatz, jetzt noch die zwei Nightmare-Songs, die wir angefangen haben im Frühjahr zu schreiben, zu Ende zu bringen, einfach um das mal vom Tisch zu haben. Und auch mit so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ich hab schon auch ein bisschen Tatendrang, irgendwie wieder kreativ zu werden. Weil mir es einfach Spaß macht, merke ich momentan auch aufzunehmen und mit Sounds rumzuspielen und so weiter und so fort. Und da kriege ich dann auch immer direkt Bock, so ein bisschen Mucke zu schreiben irgendwie. Und ja,
ich spiele auch wieder viel Gitarre in letzter Zeit. Auch so einfach so nur für mich so. Das ist halt ganz geil. Also ich hatte jetzt auch die letzte Platte ist halt auch eben daraus entstanden, wieder so aus so Jam und so. Und jetzt, also ich habe viele Jahre nie die Gitarre in die Hand genommen, um so einfach für mich irgendwie Mucke zu machen. Und das hat sich jetzt wieder so ein bisschen geändert. Und deswegen, ihr dürft alle draußen gespannt sein, was Simon und ich daraus köcheln auf verschiedensten Kochplatten und mal sehen, was rauskommt. Aber du hast es ja, genau, was wir euch natürlich noch schulden, wie immer, wir haben uns jetzt wieder ein paar Wochen warten lassen irgendwie aus Gründen wegen der ganzen Reiserei und so. Simon, ich habe gehört, es gab ein paar Spenden, gab es eine Spendenfront, gibt es da Neuigkeiten?
Gibt es in der Tat, und zwar Geld in unsere Bierkasse gesteckt haben Julia Strauß. Die sagt oder schreibt, hoi noch einmal, ihr Lieben, hier die gewünschte Übersetzung deutsch-liechtensteinerisch, um die Nudelsuppe aka Würstchensalat ein bisschen aufzulockern, ein Batzen von einer begeisterten weiblichen Hörerin aus dem Fürstentum Liechtenstein. Grüße gehen raus an Max.
Geil.
Ja, Grüße gehen raus an Max Motherfucker, der mir den Podcast im Hamburger Molotow-Garten empfohlen hat. Viele liebe Grüße, Julia.
Julia, Grüße gehen zurück. Danke an Max Motherfucker, astreiner Name natürlich. Und ja, lichtensteinisch, ja, hätte ich jetzt nicht erkannt.
Ich auch nicht, aber danke für die Übersetzung. Jan Loges, moin, schönen Gruß an meinen alten Freund Helge von Dimehead und Glückwunsch zu dem neuen Fame. Das SFT im geätzten Gehäuse halte ich in Ehren. Heftiger Bussard. Grüße Jan aus Twistringen.
Ja, geil. Dimehead, Grüße gehen raus, werde ich hier in der nächsten oder übernächsten Folge sicherlich auch nochmal ein paar Takte zu sagen. Sehr, sehr, sehr nette Leute aus einer kleinen Schmiede in Buchholz, glaube ich, in Norddeutschland. Die haben mal halt eben den Neural Amp Player oder den Neural Amp Modeling Player, ich weiß gar nicht genau, haben auf jeden Fall ein Hardware-Gerät entwickelt, wo man NAMM-Profiles in voller Qualität spielen kann und das Ding ist der absolute Wahnsinn, habe ich auch hier, werde ich mich in Zukunft auf jeden Fall noch in Ruhe zu äußern und macht auf jeden Fall Bock. Das ist auch Mitgrund, warum ich viel Gitarre spiele in letzter Zeit, also Grüße gehen raus an Dimehead.
Das ist natürlich immer geil, Gier, die einen auch dazu bringt, Gitarre zu spielen.
Richtig, hatte ich ewig nicht, aber das war sehr, sehr inspirierend, das Teil. Es wird dir auch gefallen, muss ich dir unbedingt mal in Ruhe erklären, das Teil.
Ich bin total gespannt, ich denke tatsächlich auch öfter drüber nach. Ich habe die Leute ja auch kennengelernt auf dem Summit, sympathische Leute. Du hast ja doch schon relativ viel auch geschwärmt von dem Ding. Und ich muss sagen,
ich will das nur noch mal einmal so alles zusammenfassen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Auch. Sehr gerne, vielleicht kriege ich das Ding ja auch mal in die Pfoten in der Zwischenzeit. Anyway, weiter geht es mit Mauritz Bischoff. Moin Hanno und Simon, dies ist mein Bestechungsgeld für den Fall, dass ihr irgendwann wieder eine ESP Viper Baritone verlost. Aha. Ich habe mir als Amateurmusiker nach der 10. Gitarre selbst ein Kaufverbot für neue Gitarren auferlegt. Gewinn wäre allerdings moralisch vertretbar. Ja, sind wir schon wieder beim Moralischen angekommen. Gewinn ist natürlich moralisch vertretbarer, als seine Frau umbringen zu lassen. Ja, da gehe ich mit. Ich wünsche euch nasse Kehlen und einen sauberen Bierschiss. Grüße, Mauritz.
Mauritz, beste Grüße gehen raus. Aber wir fordern ja immer von den Leuten, dass man selber irgendwie seine Moral ganz klar setzen muss und so. Das hat er jetzt gemacht, der Mauritz. Also der Mauritz sagt, er möchte gerne mal wieder eine Gitarre gewinnen. Wir werden sehen, was wir tun können, lieber Mauritz und auch an alle anderen da draußen. Was verlosen wir eigentlich mal wieder geil, oder?
Ja, das wäre voll geil. Haben wir eine Weile nicht gemacht.
Vielleicht auch mal ein Pedal. Ich meine, du bist ein Pedaldealer. Musst du mal auch mal irgendwie überlegen, oder?
Könnte man eigentlich mal was machen.
Ja, wir werden mal ein paar Goodies bereitstellen und irgendwie, vielleicht mal irgendwie zur Weihnachtszeit wird jeder mal irgendwie in seinem Fundus rumkramen. Ich habe auch ein paar Pedale doppelt zum Beispiel. Ist doch eigentlich geil. So ein benutztes Original-Pedal vom Weltstar Hanno Kleinhardt. So einfach, dann schreibe ich da noch eine Widmung drauf und von Simon genauso. Ja, vielleicht machen wir zu Weihnachten, hauen wir ein paar Dinger raus. Fände ich eigentlich geil. So eine kleinen Verlosungspot.
Von mir gibt's ein Bremspedal.
Na, siehst du.
Okay, Moritz Karprolat. Nach Mauritz kommt Moritz. Die letzte
Karprolet.
Karprolet, ja.
Ja, das ist Simon allerdings mit seinen ganzen BMW-Bildern immer auf Insta.
Mantaproll so. Quasi.
Karprolat. Ja. Auch so ein, so klingt wie auch so ein italienischer Schauspieler, gefällt mir auch.
Ja, oder wie ein Karprolat könnte auch ein Bodenbelag sein. Wie Laminat.
Caprolat, ja, oder so, Alter, das ist ja noch überall Caprolat, ja, das ist seit 20 Jahren verboten.
Auf jeden
Fall. Asbest, alles voll, das geht gar nicht, Caprolat.
Alles ja, voller Caprolat,
oder Alter. So eine Eigenmarke, wie wenige Marken es geschafft haben, in den 90er Jahren, wenn alte Frauen einem Sprudelwasser angeboten haben, darf es noch ein Selters sein? Mhm. Das ist auch so, Caprolat klingt nach einer starken Eigenmarke, das geht wahrscheinlich jetzt runter wie Öl, hört er natürlich gerne, der Kollege. Geiler Name, 10 von 10 Punkten, Herr Caprolat. Caprolat ist aber auch so, ja, Knochenschwund, ja, poröses Gewebe, müssen wir mit Caprolat arbeiten. Es hat kaum Nebenwirkungen.
Oder noch besser, tut mir leid, es Ihnen mitteilen zu müssen, aber Sie haben leider Caprolat in den Knochen.
Ja, Caprolat im Endstadium.
Ja, genau. Ja, auf okay. Jeden
Fall. Es ist nicht salzig genug, ja, mach noch ein bisschen Caprolat dran. Auf jeden Fall. Ja,
auf jeden
Fall. Hier das Caprolat vom Aal wegkratzen. Naja, egal.
Mit Caprolat, das Gebiss packt man über Nacht.
Wort des Jahres.
Auf jeden Fall.
Caprolat.
Caprolat auf das den Gebiss über Nacht das geht ins Caprolat, Alter.
Ja, ins Caprolat geht das Gewiss rein, um den ganzen Eiterschmand aus der Fresse abzuwaschen. Caprolat auf jeden Fall. Ja, das ist aber auch, wie du sagst, so ein Werkzeug. Ja, da musst du die Caprolaten unten abschrauben, dann hast du auch eine schönere Schnittkante beim Rasen.
Oder zum Beispiel auch ein Motoröl. Caprolat-Motoröl. Ja, 1A.
Caprolat auf jeden Fall.
Ja, naja. Ja. Ob ich mal sein.
Auf jeden Fall. Vielleicht auch ein neues Signature Distortion Pedal, das Caprolat, Alter.
Auf jeden.
Caprolat 2000.
Caprolat 3000, Alter.
Ja, so oder 4, wer weiß schon. Okay, was sagt der gute Kollege? Ja,
jetzt nicht, jetzt nicht übertreiben, Hanno, Alter. Okay.
Ja, echt. Nicht durchdrehen jetzt.
Auf jeden Fall. Moritz Caprolat sagt. Ist das geil, ey. Okay, die letzte Folge war überaus interessant.
Gibt sie noch die guten Namen?
Absolut. Also, die letzte Folge war überaus interessant, danke dafür. Ich persönlich hoffe, dass ich niemals auf ein, in Anführungszeichen, Konzert gehen muss, wo mir von einer überdimensionalen Alexa, Siri, schieß mich tot, die Mucke zurechtgebastelt wird. Zum Schluss ein Kuss. PS. Aber eine Frage habe ich noch. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann man zum Beispiel Amp-Profile online erstellen und quasi der Welt zur Verfügung stellen. Ist das aus eurer Sicht noch ein Unterschied zu, ich verpflichte mich vertraglich der Plattenfirma gegenüber, meine Stimme /Sound der AI zur Verfügung zu stellen? Das ist doch mal eine gute Frage. Also er fragt quasi, weil du so verwirrt guckst, seine Frage ist quasi...
Ja, das musst du mir jetzt ein bisschen erklären.
Seine Frage ist quasi, ob, worüber wir gesprochen haben, dass jetzt, sagen wir mal, Universal sagt zu ihren Künstlern, ey, John Bon Jovi, wir erstellen jetzt quasi das perfekte AI-Profil deiner Stimme, um dir beim Musizieren zu helfen. Ob das quasi gleichwertig ist mit dem Prozess, Amps zu klonen, sozusagen, ja, und sich da... Ja, weil muss man natürlich sagen, klar, du hast, wenn du jetzt einen Camper hast oder auch den Dimehead NAMM Player, du kannst natürlich...
Oder einen Tonex oder einen Quad Cortex.
Genau, du kannst dann natürlich einfach das Ding in einen Mesa reinstecken und klonst dir quasi deinen Mesa-Sound zurecht und Mesa-Boogie guckt in die Röhre. Das ist also die Frage.
Das Ding ist natürlich, dass also ich kann dir aus einem... Also ohne mich zu weit aus dem Fenster lehnen, der Unterschied ist, also ne Stimme von einer Sängerin oder Sänger besticht ja durch ihre Einzigartigkeit. Siehe zum Beispiel, wie du jetzt gesagt hast, der grandiose Künstler John Bon Jovi. Ich kann dir ja aber trotzdem aus einem Dual Rectifier auf einem normalen Kanal trotzdem AC/DC-mäßigen Crunch-Sound rausholen. Mhm. Oder ich kann dir aus einem 5150 einen totalen mitscooped Pseudo-Mesa-Sound rausschälen. Oder ich kann dir aus einem JCM 800 mit einem Pedal davor trotzdem eine High-Gain-Maschine bauen. So, ne? Also Amps haben natürlich immer eine gewisse Grund-Gain-Struktur und einen Grundcharakter. Aber das, also ich finde, also gerade bei so Profiles da draußen, also es gibt so viele Schmutzprofile von zum Beispiel jemand, also jeden Tag in dieser Sekunde, wo wir gerade reden jetzt, zum Beispiel in der Quad Cortex Cloud oder auch bei Tonex oder bestimmt auch bei Camper, lädt jetzt gerade zum Beispiel jemand ein 5150 Profile hoch und ganz viele davon sind echt gut und ganz, ganz, ganz viele sind auch absoluter Schmutz, das wirst du wissen aus erster Hand, Simon. Der ja sehr viel Zeit und Mühe dafür auch mal reingesteckt hat, sein eigenes Profile zu machen, was gut geworden ist.
Viele,
so,
ja.
Und also ich sehe das persönlich deutlich anders, um ehrlich zu sein. Vor allen Dingen, weil du ja auch schon einmal ein sehr, sehr hohes Entgelt für das Gerät selber bezahlt hast. und jetzt quasi nur digitale Fußabdrücke davon ins Netz stellst, die andere benutzen können, ohne Frage, aber jeder, der ein Profile macht, hat halt auch den richtigen Elm schon, im besten Fall.
Ja, ich finde auch, der Unterschied ist so ein bisschen darin, in dieser AI-Diskussion geht es ja auch vor allem darum, dass dann Musik per Tastenkombination kreiert wird. Ja,
das halt einfach random kreiert wird, genau. Von einem Computer, von einem Algorithmus, der glaubt zu wissen, was die Zielgruppe hören will. Wenn du ein Profile erstellst, ist es ja nichts anderes, als ein total aufwendiges Bild zu malen. Also wenn ich Profiles mache, so von meinen Amps, jetzt gerade zum Beispiel die NAMM-Profiles und so, da sitze ich Stunden dran, bis das ganz genau so ist, wie ich das möchte und so weiter.
Und schreibst deine eigenen Songs damit. Du schreibst deine eigenen Songs damit vor allem.
Komponiere, arbeite damit so. Also der Vergleich hinkt etwas, lieber Carpolat.
Es ist ja auch, ich weiß nicht, ob er es verglichen hat. Ist das
noch der Carpolat?
Ja, genau. Nee,
ist
ja.
Schon der nächste, oder?
Nee, es ist Carpolat, ja. Es ist ja auch eher die Frage, ich würde jetzt nicht sagen, dass das so seine These ist. Ich habe das einfach so verstanden, ob das eine Frage ist.
Die Antwort ist nein in my book.
Ja, sehe ich ähnlich. Ich denke auch, dass es da noch einen ziemlich großen Unterschied dazwischen gibt. Anyway.
Weiter geht's.
Dennis Becker. Ein kleiner Obolus damit in die Spardose für den eigenen Gummihecht. Vielleicht bekommt Hanno dann in Wiesbaden seinen eigenen. Jetzt erstmal eine Brühe in den Karton nice. Quackern und eine Bocki in den nimmersatten Schlund schieben. Grüße Dennis, Until Darkness Texas.
So sieht's aus, Dennis. Danke für deine netten Worte, danke für die Zuwendung und ich hoffe, wir sehen uns in Wiesbaden. High Fives.
Ansonsten Jens Krause fragt, wann GOT...
Jens, good old Jens Krause. Ich denke mal, es ist Jens Krause aus Bremen.
Natürlich.
Grüße gehen raus. Neulich getroffen bei einer Show von Terraflop in Bremen. Schön, dich mal getroffen zu haben, Jens.
Ja, geil. Jens mit dem bodenständigen Namen. Jens fragt, wann GOTD Tourdates? Fragezeichen. Habe das Weserstadion ab Mitte Mai schon mal geblockt.
Das ist doch ein guter Anfang.
Ja.
Wir werden drum rumarbeiten. Ja, siehst du jetzt aber, Simon, ich sag's, ne, 2025 auch bei mir füllt sich schon wieder mit Things to Do. Also wenn wir wirklich mal wieder ernst machen wollen, dann müssen wir uns jetzt auch mal zusammensetzen und unterhalten. Gute Nachricht ist, immer mehr Leute schreiben uns dann doch auch relativ konkreten Ideen schon an. Mhm. Veranstalterinnen, Veranstalter und so und Venues und so. Macht das bitte mehr. Simon und ich haben das schon mal durch. Umso weniger wir uns damit mit der Logistik auseinandersetzen müssen und das planen müssen, umso realistischer ist das, dass das mal passiert. So mehrere Live-Podcasts irgendwie für euch, mit uns, von uns.
Ja. Ansonsten geht es weiter mit Robin, der schreibt, manchmal an richtig mental düsteren Tagen schaue ich Manta-Live-Videos bei YouTube und skippe einfach bis zu Hannos Ansagen. Zitat, das hier ist kein Stimmungsrock, wir haben einen ordentlichen Sack voll Stress mitgebracht. Kopf aus, Fäuste an, Musik zum Mitschießen. Oder,
oh.
Zitat.
Das waren die Glanztage, Musik zum Mitschießen. Ja. Aua.
Oder Zitat, ich weiß, ihr musstet einiges erleiden, Regen und Geigen und Dudelsäcke und Typen, die Piraten sind.
Das war Wacken, daran erinnere ich mich auf jeden Fall. Ja. Ist auch true. So, ja, ne? Also da muss man schon hartes Fell haben. Man kann ja über die Wacken-Leute sagen, was man will, aber das sind schon so so Stimmungsbomben, ne? So, also man kann es kaum haten. Also für mich ist es immer ein bisschen viel Karneval. So, ich bin einfach kein Typ für, der gerne auf ein Festival geht mit die Leute, die sich lustig verkleiden. Aber wer bin ich denn, das den Leuten schlecht zu reden? Wenn das deren Definition von Spaß ist, Alter, who the fuck am I? So, weißt du, so, es gibt so viel Scheiße auf der Welt. Verkleidet euch. Kommt nur nicht zu mir.
Außer natürlich Disclaimer, wenn ihr Vancanto hört, dann gilt das alles nicht. Dann könnt ihr euch...
Dann gilt das alles überhaupt gar nicht. Dann
seid ihr leider raus.
Also das ist völlig klar. Ja, dann seid ihr raus.
Ja, weiteres Zitat. So, jetzt ist hier Schluss mit dem Hippie-Gedudel. Jetzt gibt's hier auf die Fresse.
Bin ich echt so ein Prolet? Ich glaube, die Antwort ist ja. Ja, aber gut, dann ist das so. Scheint ja gut zu funktionieren.
Ja. Weitere Zitate.
Ich glaube, ich werde einfach meinen Charakter gänzlich ändern. Es gibt noch weitere.
Ja, hier kommt noch was, ja. Also, wir gehen auf jeden Fall nach Hause, aber wenn wir gut spielen, dann geht keiner von euch jemals wieder nach Hause. Okay.
Auch gut.
Ja.
Nee, wahrscheinlich, du hast die Frage. Wir gehen auf jeden Fall nach Hause. Das meinte ich bezogen auf Erinsch und mich. Aber wenn wir gut spielen, geht keiner von euch jemals wieder nach Hause. Ich glaube, die Betonung macht's hier.
Ich hab's so auch verstanden, aber vielleicht nur zu so Noah vorgetragen.
Richtig scheiße zitiert hast du meine absoluten Geniesprüche, die ich mir immer vor der Show so ausdenke in tagelanger Arbeit.
Und den
so
auf dem Teleprompter.
Auf dem Teleprompter ist hier das Zauberwort, ganz klar. Mann, also Simon, Alter, ich bin so schlecht, mir meine eigenen Scheißtexte zu merken. Ne? Also Teleprompter wäre richtig geil. Gott sei Dank mache ich Musik, wo das nicht immer ganz so auffällt. Aber es gibt also hunderte Mitschnitte, wo man denkt so, ja, die Strophe ist aber eigentlich ein bisschen anders im Original, oder? Aber who gives a shit?
Ja, weitere Zitate sind, wir spielen leider keinen fetzigen Bluesrock, haben nur Stress und Ärger mitgebracht. Könnt ihr noch was ab? Ich meine, ob ihr so richtig in die Fresse wollt, damit können wir arbeiten.
Was ist das denn für ein Mensch, der Clan hat? Naja, jetzt reicht's auch mal mit den Zitaten hier. Also.
Er sagt dann abschließend, danke für dieses Stimmungsgold, Hanno, und dir, Simon, für den losen, wohltuenden Kontakt. Nachtrag, aufgrund Hannos Empfehlung habe ich mir bei Kleinanzeigen die Nasenbox gekauft und das natürlich allen, die es wissen oder auch nicht wissen wollen, erzählt. Gemeinsames Fazit, allein die ersten 20 Minuten, die Supernasen sind sozial fragwürdig, aber dennoch unfassbar lustig, wenn der eigene Humor nur flach genug ist. Danke nochmal dafür.
Immer gern geschehen. Immer gern geschehen.
So, und dann ist Robin einfach weiter eskaliert mit weiteren Spenden, mit so Einzeilern. Zum Beispiel, letzte Woche keine Spenden vorgelesen, geht's noch, jetzt spende ich die Scheiße aus euch raus.
Geil.
Dann kam Grüße an Mac Buchmacher nach Berlin, den dürfte ich mal oben ohne, aber mit Lederhandschuhen bekleidet fotografieren, war schon ein bisschen geil auch. Nächster Kommentar, täglich geht die Sonne auf, täglich weicht die Nacht dem Licht, alles siehst du immer wieder, nur verliehenes Werkzeug nicht. Hat er auch recht.
Classic, absolut. Geil.
Und dann noch, wo Saufen eine Ehre ist, darf Kotzen keine Schande sein. Und jetzt mein absoluter Favorit, deutsche Worte mit Senf drin, Felsenfest, Krisenfest, Nasenflügel, Rosenfeld, Dosenfutter, Eisenpfeile, Hasenfuß.
Was ist das für ein Typ, Alter? Erstmal, Alter. Robin, maximalen Respekt, dass du so viel Zeit auf diesem Podcast und unseren fragwürdigen Humor aufwendest und die Worte mit Senf raussuchst. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Im nächsten Leben wünschen wir dir Freunde, mit denen du Zeit verbringen kannst. Aber wir freuen uns auch, dass du hier dabei bist.
Absolut. Also das.
Und danke für deine Zuwendung natürlich.
Die Biere lassen wir uns natürlich schmecken, ey. Anyway, damit sind wir auch mit den PayPal-Spenden beziehungsweise mit Robins Spenden durch.
Sehr gut. Sind wir mit dem ganzen Thema durch jetzt, ja?
Ja, ja.
Oder kommt noch was? Sehr gut, Simon. Dann also, wer auch gerne hierbei sein möchte, uns bei unserer Arbeit unterstützen möchte und sich hier halt auch fragwürdig ins Rampenlicht.
Rampenlicht, ja.
Rampenlicht, auch ein Wort mit Senf drin schieben möchte, der kann das tun unter...
PayPal.me/GearOfTheDark. Das ist PayPal.me/GearOfTheDark.
Simon, das hast du wieder sehr schön gemacht. Da kriege ich immer direkt so sexy Wetterfee-Vibes, ne? Wenn deine Stimme sich so ins Sanfte ändert und ja, du hier die Werbetrommel rührst. Also könnt ihr dabei sein. Wir freuen uns über all eure Spenden und natürlich euren Support und am allermeisten, wenn ihr einfach zuhört und weitererzählt, dem Podcast immer mal eine gute Bewertung da lässt. Ihr wisst, wo es geht, bei Spotify, Apple Podcast und so weiter und so fort. Ja, 4 Jahre. Wir haben ja neulich unsere 100. Folge. Jetzt im Dezember werden wir 4.
Ne? Ja, und ich glaube heute...
Da verlosen wir was.
Ne, wir laufen auch schon stramm auf die 110. Folge zu. So weit sind wir nicht mehr entfernt davon.
Ist das schon wieder so? Tatsächlich, man, die Zeit...
Lass mich doch mal gucken.
Rennt.
Lass mich doch mal gucken, Hanno. Lass mich doch einfach auch mal gucken. 107.
Lass ich jetzt auch mal gucken.
107 ist es. Ja. Also von daher.
Also wir sind jetzt gefühlt schon eine Dreiviertelstunde dabei und haben eigentlich nur so aus dem Nähkästchen gesprochen. Der Grund dafür ist so ein bisschen, wir winden uns, also nee, Moment. Mhm. Eine Sache muss ich nochmal ganz kurz loswerden, Klammer auf, Klammer zu. Simon, klatsch mal in die Hände. Mhm. Ich habe schon gepostet auf dem Social Media bei uns auf Instagram, der Aal ist der Fisch des Jahres 2025.
Also.
Er hat es geschafft. Und ich bin mir wirklich, ihr denkt alle, das ist Spaß, aber ich glaube, es liegt wirklich an der grandiosen Lobbyarbeit seitens Gear of the Dark, was das Aaltier betrifft. Also ich glaube, wir haben Aals back on the map gebracht. So. Also wir haben Aals wieder zu dem gemacht, was er, das Getier eigentlich mal war. Danke für alle Unterstützung, alle, die mit abgestimmt haben in der Jury. Wir durften ja nicht, wir wurden als befangen erklärt. Aber ja, hat's geschafft. Aal ist der Fisch des Jahres. So, herzlichen Glückwunsch dazu. Und wir winden uns natürlich so ein bisschen wie so ein Aal, wie so ein Zitteraal. Denn ich glaube, es waren die entspanntesten 45 Minuten in gefühlt letzten 7 Tagen, denn die Stimmung war etwas angespannt. Ja, hier, man muss jetzt fairerweise sagen, ob der Geschehnisse auch in Deutschland der letzten Tage über, also wie so in vielen Teilen der Welt, aber in Amerika war es natürlich eine besondere Atmosphäre. Ja, Simon, es wurde gewählt, ne? Also ich glaube, wie sagt man, Elephant in the Room. So richtig kommen wir an dem Thema jetzt nicht vorbei, oder?
Nee, ich glaube nicht, dass wir das komplett totschweigen können und so Business as usual. Dazu ist es doch auch so ein bisschen, ich muss sagen, es hat seine Zähne doch so auch ein bisschen zu tief ins Alltagsleben gegraben, ja.
Extrem tief. Und deswegen sagte ich ja, ich meine das durchaus ernst. Gefühlt waren die letzten 45 Minuten definitiv der größte Smalltalk, den ich gefühlt seit einer Woche hatte.
Auf jeden.
So, ne? Also deswegen danke an euch, dass ihr uns den Grund gebt, damit Simon und ich die eisenharten Politikanalysten auch mal hier einfach mal gehen lassen können und einfach mal den Mensch rauslassen können. Den Mensch haben leider ziemlich viele in den USA rausgelassen.
Ja.
oder zu Hause gelassen, wie man es nimmt, in den letzten Wochen, Monaten, Jahren sowieso, aber jetzt natürlich auch letzten Dienstag, es war Wahl. Es ist das eingetreten, was viele gehofft haben zu verhindern. Da kommen wir später im Detail noch zu. Die vermeintlich gute Nachricht ist natürlich überhaupt keine gute, ist, dass es ein alter Bekannter ist. Es ist jetzt keine richtig große Überraschung, wer jetzt wieder hier am Ruder sitzt. Aber back in full swing, Donald Trump.
Ja, das ist wohl so. Es ist, wie soll ich sagen, es saugt einem schon so ein bisschen die Energie raus, ja. Auch wenn das jetzt keine Riesenüberraschung war, ja, irgendwie die Stimmung im Land ist ja nun auch schon seit einigen Jahren auf so einem Siedepunkt irgendwie. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass diese Stimmungsmache, die dafür verantwortlich ist, in den letzten 4 Jahren ab dem 6. Januar 2020 quasi auch natürlich nochmal richtig, da wurde nochmal richtig Vollgas gegeben jetzt die letzten 4 Jahre und aufgewiegelt, sage ich mal. Und von daher ist es jetzt kein richtig abwegiges Ergebnis. Und ich muss auch sagen, ich hatte das sehr im Urin, dass das so ausgeht irgendwie. Und trotzdem desillusionierend, wenn es dann soweit ist.
Ich muss auch sagen, ich musste mir das hier und da anhören lassen, dass ich Pessimist sei. Ich weiß aber nicht, was Optimismus und Pessimismus in einer knallharten Politiklandschaft zu suchen haben. Es gibt halt einfach klare Zeichen und die werden gedeutet. Und wir hatten das Wort hier schon mal Bubble. Heute im Laufe der ersten 45 Minuten kam das auf. Berlin-Bubble, nee, oder Bubble in Portland. Es ist ja halt auch immer so, es gibt ja die Zeitungen, die man konsumiert. Ne? Es ist ja auch immer so, ne, also ich kann mich erinnern, dass vor gefühlt irgendwie so einen Monat quasi ein Sieg von Kamala Harris herbeigeschrieben wurde. Der Herbeischreiben ist aber nichts anderes als Herbeisehen. Und das war natürlich insbesondere von liberalen Zeitungen in Deutschland extrem viel zu lesen. Und das hatte mit der Realität tatsächlich, wenn man hier Ami ist oder in den USA wohnt, sehr, sehr wenig zu tun, so wie ich die Stimmung wahrgenommen hatte. Ich habe die Stimmung zu keinem Zeitpunkt hier in den USA, gut, ich lebe in den Südstaaten, das ist vielleicht auch nochmal was anderes als in Portland, so wahrgenommen, als gäbe es für die Demokraten eine realistische Chance. Das haben sich die deutsche Medienlandschaft sehr gewünscht. Und dann gab es mal, auch in den Polls wurde das ja so rein interpretiert oder die wurden versucht so zu lesen, dass Kamala, she's got it, she's gonna make it und hast du nicht gesehen. Ich habe leider nicht so richtig dran geglaubt und um ganz ehrlich zu sein, eigentlich keine Minute so. Und es ist leider, leider genauso eingetreten, wie es dann auch eingetreten ist. Und
Ja, also ich sag mal so, als sie bekannt gegeben wurde, dass sie Joe Biden als Kandidatin ersetzt, ich habe das Gefühl, die hatten so 3 Wochen lang Aufschwung. Ja, und das es gab dann doch mal so ein bisschen so einen positiven Ruck. Ich war schon überrascht, denn ich sag mal so, als ich das erste Mal gehört habe, dass sie jetzt die Kandidatin, die Präsidentschaftskandidatin für die Demokraten ist, dachte ich so, ja, Moment mal, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das gut läuft, weil die natürlich die ist ja nicht wirklich aufgebaut worden, auch in den 4 Jahren mit Joe Biden. Ne?
Null.
Das muss man halt sagen, so als Joe Biden Vizepräsident von Obama war, haben die natürlich immer viel, so imagemäßig waren die sehr darauf bedacht, Joe Biden schon so als Obamas Buddy darzustellen irgendwie. Und der wurde schon auch ein bisschen aufgebaut. Und bei Kamala Harris kann man das natürlich nicht unbedingt sagen. Die kam dann so irgendwie aus dem Nichts und ich war erstmal extrem skeptisch. Und dann gab es so 3 Wochen lang aber echt Aufschwung, dachte so, ja, okay, interessant. Vielleicht tut sich hier was. Allerdings ist natürlich dann ist natürlich dann das eingetreten, was die Demokraten schon 2016 falsch gemacht haben. Die haben nämlich so ein, die sind auf einmal wieder auf so einen Hillary Clinton-Vibe umgesprungen. Die haben auf einmal versucht, bei konservativen Wählern im Wasser zu fischen und haben sich dann ja mit Dick Cheney und so weiter und so fort. Also im Grunde genommen würde ich sagen, so diese, wie soll ich sagen, sich dann eigentlich wieder so von progressiverer Politik einfach entfernt, in der Hoffnung, dass man moderat konservative Wähler abschöpfen könnte. Und es
war ein inhaltlicher Offenbarungseid.
Auf jeden Fall.
Man hatte selber irgendwie, man wusste nicht wohin, es gab kein Programm, man sagte einfach nur, wir sind Demokraten so, und das reicht halt einfach nicht. Und ihr seht ja oder ihr hört ja selber, Simon ist da insbesondere sehr, sehr belesen, was die ganzen Dynamiken der letzten Jahre hier in diesem Land politisch auch betrifft. So, ich spreche da auch immer sehr, sehr gerne mit dir drüber. Ich glaube nur, wir müssen ja auch eine Linie ziehen. Ne? Also, wir sind ja nun kein Politikmagazin, das ist auch gut so. Wir sind in erster Linie da, um euch zu unterhalten. Die Sache ist nur, wir leben in den USA, das ist für uns ein wichtiges Thema. Die Welt schaut auf die USA und deswegen fühlen wir uns natürlich auch bis zum gewissen Grad berufen, darüber zu reden, denn es geht ja darum, es geht ja am Ende des Tages um uns und wie nehmen wir hier unser Umfeld wahr und lassen euch daran teilhaben. Letztendlich wissen wir aber natürlich auch darum, dass ihr gerade in den letzten Tagen von politischen Analysen best gut wie schlecht komplett überschwemmt wurde. So, und darum soll es hier jetzt auch nicht gehen, irgendwie im Detail das alles auseinanderzunehmen, sondern es geht für mich, ich finde, irgendwie interessant und jetzt auch in deinem Umfeld, Simon, in erster Linie, wie man die letzten Wochen und jetzt halt auch die Tage vor und insbesondere die Tage nach der Wahl jetzt wahrgenommen hat und wahrnimmt. Denn wie ich eben schon gesagt habe, für mich war das leider alles wenig überraschend. Und es gab ja diese, und dann gab es ja vor 4, 5 Wochen oder so nochmal das TV-Duell zwischen Kamala Harris und Donald Trump. Und da sah Donald Trump richtig, richtig scheiße aus. Das gibt's auch gar keine zwei Meinungen dazu. Also, dass der Typ grotesk lächerlich ist, steht völlig außer Frage. Leider auch brandgefährlich. Deswegen ist mir das immer zu einfach, wenn die Leute sagen, ah, der Typ ist ja voll lächerlich. So, ne? Das lächerlich ist leider auch dumm, ist oft gefährlich. Und nichtsdestotrotz hat er natürlich hier, und das zeigt auch mal wieder, ich habe das eben schon gesagt, den Wahlsieg von Kamala Harris herbeischreiben von den Demokraten, das machen ganz bestimmte Zeitungen, die das ganz offensichtlich wollen, weil sie eine ganz bestimmte politische Ausrichtung und Agenda haben. So weit, so gut. Oder, also, ne, natürlich sollte man sich eigentlich von der Zeitung, von jedem Outlet wünschen, dass sie objektiv und neutral sind. Das sind ja aber die aller wenigsten. Und darum soll es hier jetzt auch nicht gehen. Ich will nur sagen, wenn man das Ohr so ein bisschen auf der Straße hat, als jemand, der hier wirklich lebt in den USA und insbesondere da, wo ich lebe, hast du zu keinem Moment gedacht, dass Kamala Harris hier Präsident wird. Denn selbst alte Demokraten, die ich sprach, waren so, ja, natürlich wähle ich für die oder stimme ich für die, aber also so richtig geil finde ich das jetzt auch nicht. Das war jetzt nicht so ein Herzenskandidat, wie das Barack Obama 2008 war. Also das ist ein riesiger Unterschied vom gesamten Vibe. Und naja, also für mich war das leider alles andere als überraschend. Und man muss ja auch sagen, Simon, ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen, das war keine knappe Hose. Na, das war wirklich sehr, sehr, also der hat, ich will jetzt nicht von Haus hoch sprechen, aber sehr deutlich gewonnen. Und das Krasse bei der ganzen Nummer war, dass halt auch mal eben Joe Biden, die ganzen letzten 4 Jahre wurden damit zugebracht, dass sich alle über Joe Biden, Sleepy Joe, beschweren. Vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht. Trotzdem hat der Typ, glaube ich, fast 20 Millionen mehr Stimmen noch gehabt, als Kamala Harris hatte. Das zeigt halt auch ihr Standing innerhalb der demokratischen Partei nochmal ganz klar auf.
Ja, definitiv. Es ist natürlich, um jetzt mal, ich sag mal, von den politischen Details oder ja, so ein Fact so ein bisschen Facts, abzuweichen. Ja. Man stellt sich natürlich, und wir haben das Moralfass natürlich heute auch schon aufgemacht, dank SLA Dying etc. Es stellt sich natürlich trotzdem, und das ist das, was mich, glaube ich, an der Sache am meisten ja runterzieht, es stellt sich natürlich trotzdem die Frage, so Alter, wie viel sind die Leute eigentlich bereit, wie viel ekelhafte Attitüde sind die Leute eigentlich bereit, nicht nur hinzunehmen, sondern auch zu unterstützen, so ja. Und ich finde, da gibt es so ein paar, also ne, gerade Donald Trump ganz, ganz doll beliebt bei den evangelikalen Christen zum Beispiel. Da denkst du so, ja, okay, es ist ja nicht so, dass sich der Typ besonders bibelkonform verhält, wenn er sich über, ja, keine Ahnung, Behinderte lustig macht, wenn er irgendwelche Affären mit Pornstars hat, die er dann versucht irgendwie still und heimlich zu bezahlen, ja, oder irgendwie der bekannte Grab him by the Pussy Spruch. Also es ist schon sehr interessant, diese kognitive Dissonanz, die Leute irgendwie an den Tag legen und sich das einfach irgendwie schön zurechtlegen, warum der Typ jetzt der große Heiland ist, weil der diesen Eindruck erweckt er ja nun, also ganz objektiv, diesen Eindruck erweckt er nicht. Der steht auf der Bühne und es ist so eine Mischung aus konfusem Gefasel und halt und Beklagen eigentlich. Es wird die ganze Zeit geklagt, ja, und das ist so, und dann ständig irgendwie, wie gesagt, eigentlich irgendwelche Sachen, die normalerweise von seiner Demografie irgendwie auch als eigentlich so skandalös wahrgenommen werden müsste. Aber es passiert halt einfach gar nicht so, ne?
Ja gut, du musst jetzt natürlich vorsichtig sein mit Ausdrücken wie objektiv, weil ganz offensichtlich finden fast die Hälfte der Amerikaner oder die Hälfte der Amerikaner das subjektiv ziemlich geil, den Typen. So, ne? Und ich glaube, man darf nicht vergessen, dass der Typ in erster Linie eine Projektionsfläche ist. Viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, die ich hier so treffe, also ne, die Leute sind hier sehr so, ne, Amerika ist das Land der Bumpersticker. Das heißt so, wie was ist die Übersetzung für so Stoßstangenaufkleber, so, ne? Jeder trägt seine politische Meinung sehr nach außen, obwohl eigentlich die Regel immer gilt, so in Bars und so, don't talk politics, don't talk religion, wo ich großer Fan von bin eigentlich. Allerdings ist es gefühlt zählt das für Trump-Anhänger nicht, sondern Trump-Anhänger sind extrem militant mit Flaggen, mit T-Shirts, mit Mützen und halt natürlich auch immer spätestens nach dem zweiten oder anderthalbten Bier dann anzufangen rumzutösen, so. Das kann sehr, sehr, sehr anstrengend sein. Man muss jetzt fairerweise sagen, solche Bewegungen oder solche Momente gibt es natürlich in anderen Ländern auch. Nur ist der Unterschied, dass Amerika immer den Arsch auf hatte und dementsprechend werden hier Präsidentschaftskandidaten und Kandidatinnen jetzt auch nicht einfach wie Politiker behandelt wie in anderen Ländern, sondern als Heiland und als Popstars auch. Am Ende des Tages, Donald Trump ist kein Politiker und deswegen wird er gewählt. Es ist ein Popstar. Und für die Leute ist Donald Trump, die ihn wählen, für die allergrößte Mehrheit in erster Linie ein Gegenentwurf, eine Alternative, ja, zu dem politisch alteingesessenen Klüngel aus Washington. So, ne, so wird einem das zumindest verkauft. Dass das natürlich Blödsinn ist, steht auf einem ganz anderen Blatt, aber so nehmen die Leute das wahr. Warum sonst sollen Leute, die was weiß ich, die Ärmsten der Arm wählen im Schnitt für Trump hier, ja. Und das liegt halt einfach daran, weil die denken, ja, der Typ ist ein Geschäftsmann und wenn der die USA führt wie ein Business, dann habe ich da am Ende des Tages auch mehr von. Ne? Und es gibt, man muss verstehen, dass die Beweggründe, diesen Menschen zu wählen, hier halt gänzlich andere sind, als wie man das in Politik aus Deutschland kennt.
Ja, sicherlich, aber ich sag mal so, es ist natürlich trotzdem so, dass der Typ ein gewisses Verhalten an den Tag legt und bei allem Verständnis dafür, dass man sagt, ey, mir geht das politische Establishment auf den Sack, geht mir ja auch so, mir geht auf den Sack, dass im Grunde genommen auch bei den Demokraten dann immer wieder alles auf neoliberale Standard 0815 Politik zurückfällt und es natürlich den Leuten auch nicht unbedingt hilft, sozusagen, ja. Es ist vielleicht eine, wie soll ich sagen, eine angenehmere Sozialpolitik und eine etwas tolerantere Message, aber es ist jetzt nicht so, dass sich das Leute, dass es.
Und der Ton ist anders.
Der Ton ist anders und das finde ich auch wichtig. Ich finde natürlich absolut wichtig, dass der Ton konstruktiv ist und nicht ständig dieses Aufgewiegel irgendwie so, ne, aber, aber ja, neben all diesem Non-Establishment-Gedanken, den ich bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen kann, ich denke mir mal so, ja, würdest du Donald Trump mit deiner Tochter allein lassen, so sinngemäß, ne? Oder denkst du, der Typ wäre cool, mit dem abzuhängen, sozusagen, ja? Oder ist der einfach ein angenehmer Typ, mit dem du gerne Zeit verbringen würdest, so, ne?
Viele Leute finden das ja super angenehm, den Typen offensichtlich.
Anscheinend. Und das ist für mich extrem schwer nachzuvollziehen, weil eigentlich Donald Trump damit beschäftigt ist, die ganze Zeit nicht nur zu heulen, wie unfair ihn alle behandeln, ja, wie so ein Bengel, der sein Eis nicht bekommen hat, so, dass ihn alle unfair behandeln und dann auch immer schön mit dem Finger auf alle anderen zeigt, sozusagen. Ja, die sind übrigens schuld daran, an allem so. Natürlich ist natürlich ein effektives politisches Mittel, nicht erst seit gestern, ja, am besten nach unten zu zeigen und nach unten zu treten.
Worum geht's? Ich bin dagegen. Halt einfach immer nur zu lamentieren und irgendwie rumzumotzen ist ja starke Untertreibung, aber halt die Leute wirklich massivst ohne Grundlage von irgendwelchen wirklichen Fakten anzugehen, so, ne? Also das ist eine Fantasiefigur. Der Typ ist halt leider natürlich jetzt extrem real im Leben der Menschen, aber man kann sich das alles gar nicht vorstellen. Man muss sich ja nur mal das Team von dem angucken, was für Leute den umgeben. Und damit meine ich jetzt nicht die Leute im Hintergrund, die da die politischen Strippen ziehen, sondern ich mit den Leuten, die er in den Wahlkampf geht. Also da ist voran Elon Musk, der reichste Mensch der Welt. So, ne? Was sagt das aus? So, weißt du, wie soll dieser Mensch, ja, ich bin selber Milliardär, einer meiner engsten Vertrauten, jetzt so, ne, ist der reichste Mann der Welt, so, und trotzdem kriegt dieser Typ die Stimmen von den Ärmsten der Armen. So, das muss man sich mal vorstellen. Dann ist da Dana White, der Präsident, der Chef vom UFC, halt so ein, also ich meine, so, weißt du, halt so ein Combat-Sport, der brutalste Sport, den es gibt. Das spricht natürlich auch für seinen Politikstil. Dann sind da solche Vollidioten wie Kid Rock, so, weißt du, die bei jeder Wahlkampfveranstaltung irgendwie ihre Scheißmucke loswerden. Dann ist da Hulk Hogan, vielleicht die größte als Wrestling-Fan, die größte Enttäuschung unter den ganzen Nummern, so, weißt du, aber natürlich keine Überraschung. Ich meine, was ist das? Das ist, also, ich habe das vorhin schon gesagt, so, Alter, das ist eine, also das ist von einer South Park-Folge nicht zu unterscheiden. Das ist also wirklich so derbe absurd, man kann es kaum in Worte fassen. Und dann sind da natürlich so Leute wie Joe Rogan, die, also der erfolgreichste Podcaster der ganzen Welt, der, also meiner Meinung nach ist ja der Auftritt von Walls und von Trump und dann als letztes von Elon Musk war für mich das Zünglein an der Waage. Das war ganz großer Grund. Der Typ hatte einfach mal 3 Stunden Zeit, seine ganze Propaganda loszuwerden, ohne irgendwelche kritischen Fragen. Und so scheiße der im letzten TV-Duell gegen Harris auch aussah, hatte er bei Joe Rogan 3 Stunden Zeit, halt einfach wie so ein sympathischer, entspannter Typ rüberzukommen, was natürlich völlig, völlig absurd ist, so, ne? Aber dem wurde da jeglicher Freiraum gegeben. Und ich glaube, das haben bis mittlerweile 50 Millionen Leuten gesehen auf fucking YouTube, ja? Die letzte Live-Debatte haben in Anführungsstriche nur 75 Millionen Leute gesehen. Das heißt, in ein paar Wochen werden das mehr Leute gesehen haben als die eigentliche Live-Fernsehdebatte. Und das zeigt natürlich auch ganz viel auf über das Medienverhalten der Leute. Die Leute haben einfach überhaupt keinen Bock mehr, irgendwelche Mainstream-Medien, öffentlich-rechtliche oder sonst was zu gucken. Das ist ja in Deutschland ähnlich. Das ist vielleicht noch ein bisschen anders, aber dass das Vertrauen in die Medien, in die etablierten Medien hier in den USA liegt, glaube ich, bei 30% der Leute, die noch sagen so, ja, ich glaube das, was ich irgendwie in den Nachrichten höre. Und dann wird halt einfach Joe Rogan eingeschaltet, bei Family Guy mal witzigerweise als der King of Idiots tituliert, und ja, und dann darf der da einfach sitzen und 3 Stunden erzählen, dass er eigentlich ein total entspannter, cooler, reasonable Guy ist.
Ja, es ist natürlich interessant. Ich habe jetzt nach der Wahl einen Clip von Joe Rogan gesehen, wo er quasi laut lachend sagt, ach ja, stellt sich raus, die Wahlen funktionieren doch. Ja, und ich finde halt, das ist halt so, dass da nicht jemandem mal das Licht aufgeht so ein bisschen, dass man einfach sagt, ja guck mal, ihr habt jetzt, weil er ja dann auch, er erklärt dann auch, ja, wir haben jetzt die letzten Jahre alle gedacht, das ist eh alles gerickt gegen uns und jetzt geht's ja doch so, ne? Die haben sich halt 4 Jahre lang in dieser gegenseitigen Propaganda hochgeschaukelt, dass denen alles geklaut wird, an ganz vorne Donald Trump, der immer rumheult, nee, wenn ich nicht gewinne, dann ist alles geklaut, ja, und bla bla bla. Und jetzt sitzen die halt da und feixen und klatschen die Hände, ach, Wählen funktioniert ja doch noch, ohne dass da mal ein Hauch von Erkenntnis, wirklicher Erkenntnis dahinter steckt, so, ne? Und das ist dann halt, das ist so, ich weiß nicht, ob die Leute, ob zum Beispiel Joe Rogan in dem Fall, ob der so zynisch ist oder ob der zynisch ist, weil er auch dumm ist, so, ja, dass da nicht einfach so ein bisschen die...
Ich glaube nicht, dass der dumm ist, ich glaube nur, dass der Trump auch richtig gut findet.
Ja, ja.
So. Und dass er halt auch nicht mit hinterm Berg hält, so, ne, und das ist natürlich, hey, das ist der größte Podcast der Welt, das ist in den USA mit das größte Media-Outlet, wenn man so will, so, ne, Media ist hier natürlich zynisch, so, aber... ja, also das größte Sprachrohr, ne, was sich jeder umsonst geben kann. Da braucht man kein Abo für eine Zeitung und auch keine Paywall, Washington Post oder. Es braucht man nicht mal Kabelfernsehen, Fox News für, sondern das gibt's für jeden frei zugänglich. Und ja, das ist halt völlig absurd, ne? Dann guckt man sich das an und dann steht da halt einfach Dana White, Kid Rock, Hulk Hogan, Joe Rogan, Elon Musk, so, und das ist halt so, da weißt du halt einfach ganz genau, wofür Amerika im Jahre 2024 steht. Das ist halt einfach so, ja, Powertypen mit Ellbogen aus Stahl. Und dann gibt's natürlich noch, und da würde ich gerne mit dir drüber reden, wie wir denn dieses Klima, die Stimmung überhaupt erlebt haben, auch in den letzten Wochen und Monaten, dann gibt es ja auch das Gegenbeispiel. Und ich glaube, das Gegenbeispiel beziehungsweise der Gegenpol ist an dem sehr, sehr deutlichen Wahlerfolg von Donald Trump nicht unschuldig. Die Leute sind einfach auch von so Besserwisserei genervt. Denn der Gegenpol ist ja, also kennst du zum Beispiel Jimmy Kimmel? Jimmy Kimmel, das ist ja eine Late-Night-Show, die kommt irgendwie mehrmals die Woche hier, ist mit das Größte, was es in den USA gibt. Und Jimmy Kimmel ist ausgesprochener Trump-Feind. Und genau wie eigentlich alle Late-Night-Talkshows lässt er das auch so richtig raushängen, was ja auch gut ist. Allerdings habe ich die letzten 2 Jahre von Jimmy Kimmel nichts anderes gehört als ziemlich verzweifelte, zynische Witze. Mhm. Das ist natürlich auch mal witzig und ich lache auch gerne, so, weißt du, und ich lache auch gerne derbe, aber wenn euch nichts anderes einfällt, als mit dem Mann und mit einem politischen Klima wegen, für und um Trump herum umzugehen, als die ganze Zeit nur Gags zu machen, ah, guck mal, jetzt tanzt der wieder scheiße und jetzt hat er sich versprochen oder jetzt kann der nicht in Müllwagen einsteigen und so. Das ist ja auch ein Offenbarungseid. Da gibt's gar keine zwei Meinungen, so, ne? Und umso härter die Seite probiert, den zu diskreditieren und zu zeigen, ah, umso mehr fühlen sich Leute darin bestätigt, weil die Leute halt einfach auch insbesondere in Amerika sehr, sehr ungern belehrt werden. Das zeigt ja auch, wie unbelehrbar sie sind, weil sie halt trotzdem für so einen absoluten Soziopathen und Vollidioten stimmen, so, ne? Aber das war halt voll krass. Ey, und das war für mich auch wirklich schwer zu ertragen in den letzten Jahren. Wenn das Einzige ist, was euch einfällt, mit so politischen Phänomenen wie Trump umzugehen, die ganze Zeit nur mit so komischen Gags, weil das ist ja auch eine Elite. Das sind altes Multimillionäre Hollywood-Elite, die dann in ihren Filmstudios in Los Angeles stehen und sich mit sehr, sehr erhobener Nase über Donald Trump und dessen Anhänger lustig machen. Dass die Anhänger Idioten sind, steht völlig auf einem anderen Blatt, aber nicht jeder von diesen Typen, ohne das irgendwie verteidigt zu wollen, hat kein Gehirn. So, weißt du, das ist nämlich das Problem. Viele von denen haben das doch und die sind einfach, also ich habe auch mit Leuten gesprochen, die einfach sagen, ja, ich wähle Trump, weil ich mich ungern belehren lasse, weil ich dieses ganze Gesabbel von diesen ganzen, ja, das ist jetzt ein schlimmes Wort, was ich jetzt nicht benutze, weil das in meinem aktiven Wortschatz ist, aber das ist ein Wort, was wir uns auch im Zuge dieser ganzen Pegida-AfD-Diskussion und so, der Kampfbegriff des Gutmenschen, der wird hier natürlich mit anderen Worten auch aber verwendet und genau das ist damit gemeint. Und ich finde, die haben dem damit so dermaßen in die Karten gespielt. In der letzten Folge, ja, in der Nacht oder am Tag nachdem, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast vor ein paar Tagen, am Mittwoch.
Nein.
Halt dich fest. Als Donald Trump, als klar war, der ist jetzt Präsident, da hat Jimmy Kimmel mal original angefangen, live zu heulen in der Sendung. Und da hört's bei mir einfach auf. So, Alter, das kann doch nicht dein Scheiß ernst sein, dass du denen dann auch noch die Genugtuung gibst und dann da anfängst zu flennen. Also da, guck dir das mal an, das ist schon sehr, sehr hart. Wo sich dieser mega Multimillionär, ja, in Hollywood in einem Filmstudio, dann sagt so, ja, er denkt an die hunderttausenden Immigranten und die armen Gays und LGBTQ und Frauen und Kinder und fängt dann bei dem Wort Kinder und Immigrants dann anfangen zu weinen, so, ne? Alter, das kann doch nicht deine Strategie sein, sich gerade zu machen gegen so eine fürchterliche Front, wie sie von Trump kommt, so. Also ich kann Verzweiflungen verstehen, beim besten Willen, und ich kann auch Wut verstehen. Aber Alter, das da, also meiner Meinung nach darf man sich die Blöße nicht geben. Also wirklich nicht. Nach vor allen Dingen, wenn dir 2 Jahre lang nichts anderes eingefallen ist, als nur so zynische Witze zu machen, so, weil dir nichts anderes einfällt. Und da kann Bruce Springsteen übrigens auch, by the way, Milliardär, genauso wie Trump, noch so oft bei Kamala, bei den Demokraten auf der Wahlveranstaltung spielen. Wenn du nichts hast, dann ist der Typ für dich genauso absurd und dann wählst du lieber den Bully. So, das ist halt einfach, ich kann es auch nicht erklären, aber das ist offensichtlich die Strategie, die bei den Leuten aufzugehen scheint. Genauso wie Saturday Night Live. Dann war da Kamala Harris live und hat sich so selber da reingebracht und anstatt das irgendwie wirklich lustig zu machen, war es halt einfach nur eine Kamala Harris Wahlveranstaltung. Und ich fand das alles sehr, 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 sehr schwach.
Man darf ja, wie gesagt, bei all dem auch nicht vergessen, dass es auch viele, viele wirklich progressive Menschen gibt, die einfach genau davon desillusioniert sind und die sich auch von, ja, die sich von den Demokraten sozusagen verraten, finde ich, habe es vorhin angesprochen. Es geht, wenn dann immer der Default ist, wieder normale neoliberale CDU-Politik zu machen irgendwie und so ein bisschen zu versuchen, am rechten Rand zu fischen, ob man nicht doch ein paar Leute abgreifen kann. Auch das ist ja irgendwie, empfinden die Leute dann als Zynismus. So, ja, und ich glaube, dass das schon auch ein Teilproblem ist, was die Demokraten sich auf jeden Fall irgendwie auf die Fahne schreiben müssen, dass die es einfach nicht begreifen. Und man kennt das ja aus Deutschland genauso, dass anstatt so richtig Kampfgeist und harte Kante gegen die AfD zum Beispiel zu zeigen, dass dann immer so dass dann doch eher versucht wird, zum Beispiel von der CDU, CSU da irgendwie rumzufischen bei diesen Wählern. Und der Punkt ist, was die einfach nicht begreifen wollen alles, die werden niemals nicht das Original wählen. Das Original gibt es schon. Es gibt schon die AfD, es gibt schon Donald Trump, es gibt schon die Republikaner. Ja, es ist jetzt nicht so, dass wenn Kamala Harris da ankommt und sagt, ja, ach übrigens, ich habe jetzt nichts mehr gegen Fracking und deswegen hofft, dass die jetzt auf einmal noch 32 republikanische Stimmen mehr bekommt, so, ne, wo das.
Oder auch betont, dass sie natürlich auch stolze Waffenbesitzerin ist. Da gibt's ja gar keine Frage dran. Da gibt's ja, das wäre ja völlig klar. So. Oder dann halt irgendwie zu irgendeinem Treffen fährt, ja, und zwei Tage später wiederkommt und sagt so, ey, empfiehlt sie jungen schwarzen Männer doch in Krypto zu investieren. Das ist ja auch nochmal was. Also, was so, Alter, das ist jetzt deine demokratische Wahlkampfstrategie, so einfach aus dem, weil sie hat 25 Millionen Dollar von irgendeiner Krypto-Company bekommen. Und das ist so durchsichtig, so durchschaubar, so offensichtlich. Alter, und da fühlt sich nämlich, und da wählen die Leute dann halt offensichtlich lieber Donald Trump, weil wie du gesagt hast, Alter, der Typ gibt sich nicht mal Mühe, weil eins, natürlich Desinformation noch und nöcher, ja, aber der Typ gibt sich nicht mal Mühe irgendwie sympathisch oder der ist halt nicht irgendwie, also der Typ ist halt einfach so, ja, der verarscht die Leute von vorne bis hinten, aber wahrscheinlich nicht dadurch, dass er ganz halt filigrane Lügen oder so sich rumwindet, sondern halt einfach, indem der Typ einfach den Arsch auf hat und leider auch das Maul. Und viele Leute denken sich einfach, ja, okay, der macht uns wenigstens nichts vor. Die werden wahrscheinlich damit noch schwerstens aufs Maul fallen. Das ist ja genauso wie das Deutsche in Deutschland. Warum wählen so viele Leute, die am meisten unter dieser Partei leiden würden, die AfD? Das ist genau dasselbe.
Ja, weil man sich auch intellektuell nicht mit dem auseinandersetzt, was da überhaupt politisch abgehen wird. Es geht nur um Befindlichkeiten. Das ist wirklich alles, ne?
Ja, und egal worum es geht, Hauptsache, oder worum geht's, ich bin dagegen. Und das ist genauso das Ding. Die Leute haben so derbe die Schnauze voll gehabt, sich von irgendwelchen reichen Hollywood-Stars zu erklären zu lassen, dass Donald Trump ja überhaupt gar nicht klar ginge. Die haben aber von ihrem Leben und ihrer Lebensrealität genauso wenig Plan wie Trump selber. Und dann sagen sie, ja, okay, also für viele, so doof wie das klingt, und ich will das in keinster Weise in Schutz nehmen, nicht entschuldigen und auch nicht schönreden. Aber für Unmengen Leute ist Donald Trump eine ganz klare Protestwahl. Denn das haben mir auch viele gesagt, Alter, ich will mit den Typen nicht abhängen, ich will den auch nicht zu Hause haben. Und ich halte den auch nicht für einen guten Menschen. Aber der Typ hat hier ein großes Ansehen in den USA, weil er halt nicht als Politiker wahrgenommen wird, sondern halt einfach als Geschäftsmann. Und da sehen ganz viele Leute drin eine große Chance. Es geht am Ende des Tages ja immer um Geld. Hier muss man, also, ne, muss man ja auch noch mal zusagen, du weißt das, viele unserer Hörer und Hörerinnen vielleicht nicht so. Also in den USA, du hast keine Chance, an der aktiven Politik teilzunehmen, wenn du nicht selber reich bist oder extrem reiche Freunde hast. Du kannst nicht einfach sagen, so, ja, ich habe mich irgendwie im Ortsverband hochgearbeitet und dann irgendwann sitze ich im Bundestag. So funktioniert das in den USA nicht, sondern die ganze Politik-Elite besteht nur aus Millionären, Milliardären oder extrem berühmten Menschen und die dafür sowieso auch reich sind. Ganz lustig, neulich gesehen, gehört der ganze Wahlkampf von der SPD, weißt du, wie viel die da reingesteckt haben? So 20 Millionen Euro oder 20 Millionen Dollar oder so. Ein amerikanischer Reporter ganz ernsthaft gefragt, aber pro Tag, ne? Und das war so, war eine völlig absurde, lächerliche Zahl. Das ist so in etwa vergleichbar, als hätte Donald Trump irgendwie 10 Mark irgendwie für seinen Wahlkampf ausgegeben. Also es ist völlig lächerliches Geld. Also allein in den USA haben 50 Familien für diesen Wahlkampf jetzt, der zwischen den Demokraten und Donald Trump, die meisten haben das Geld für Trump ausgegeben, aber auch einige haben sehr, sehr viel Geld für die Demokraten gespendet. Und das zeigt, dass das auch im Lager der Demokraten läuft das Prinzip nicht anders. Auch da musst du schwerst reich sein, um dich da in diese Eliten und so einkaufen zu können oder auch in den Zirkel der Macht. So, und Die 50 Familien allein haben über 600 Millionen Dollar gespendet.
Mhm.
So, das kann man sich mal vorstellen, Alter, ne? Was da für Kohle, also was da für Kohle reinfließt in die ganze Nummer. Und es ist einfach zum Heulen. Und weil man kann nicht mal, also ne, man muss jetzt auch mal sagen, vielleicht ist die einzige gute Nachricht, die es gibt, und die ist natürlich überhaupt nicht gut, aber so, dass zumindest in der Wahlnacht selber noch klar war, ey, das hier ist kein knappes Höschen, hier gibt es nicht wieder einen 6. Januar, sondern die Messe ist gelesen und jetzt muss man damit klarkommen und sich auseinandersetzen und damit arbeiten. Donald Trump ist Präsident und es ist, wie es ist.
Ja, wie ist denn in deinem... Du hast das jetzt schon mal so ein bisschen angeschnitten. Wie ist es in deinem direkten Umfeld oder vielleicht näheren Umfeld? Kennst du Leute, die Trump wählen oder kennst du, wie ist die Stimmung da?
Also ich kenne, glaube ich, nur sehr alte Menschen, die Trump gewählt haben. Aber ich glaube, ohne ins Detail gehen zu wollen, in der eigenen Familie oder auch in der erweiterten Familie gibt es bei jedem, den ich kenne, jemanden, der Trump wählt. Es geht ja auch gar nicht anders. Es waren weit über 50%, auch mit der Popular Vote. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, was die Popular Vote ist. So, das ist ein Kampfbegriff oder ein Begriff, der sehr oft fiel. Das ist halt einfach...
Ja, die tatsächlich die Mehrheit der Wählenden hier. Das amerikanische Wahlprinzip ist ja nicht eine Mehrheitswahl, sondern du hast dann dieses sogenannte Electoral College. Das heißt, du hast pro Bundesstaat Wahlleute, die sozusagen gewählt werden. Das ist, was an sich schon ein...
Extrem kompliziert und extrem undemokratisch. Ein totales Schrottsystem.
Absolutes Schrottsystem sowieso schon. Es ist aber jetzt auch das erste Mal seit Dekaden, dass ein republikanischer, oder dass ein Republikaner tatsächlich per Mehrheitswahl auch gewonnen hat. Das ist lange nicht passiert.
So, also die meisten Menschen in den USA, die ihre Stimme abgegeben haben, haben das für Donald Trump getan. Mhm. So. Und deswegen will ich sagen, da braucht man auch gar nicht drum herum reden, das ist kein Zufall. Ja, natürlich auch in meinem Umfeld und auch wahrscheinlich in deinem Umfeld gibt es Leute, von denen man es weiß oder davon ausgehen muss oder es einfach ahnt, dass sie auch Donald Trump gewählt haben. Ich versuche damit umzugehen, indem ich da nicht so viel... Also ich habe das die letzten Jahre viel gemacht, aber ich kann es momentan jetzt gerade nicht mehr ertragen, jetzt gerade wo die Messe gelesen ist, da noch groß drüber zu streiten in diesem Moment. Und das ist jetzt auch kein Aufgeben, sondern ich bin auch so ein bisschen platt, so ein bisschen erschöpft, so, weißt du? Wie ist das bei dir?
Also ich sag mal so, ich kenne selbst aus erster Hand wirklich wenige Leute, die Donald Trump gewählt haben, im erweiterten Familienkreis, obwohl zum Beispiel auch die Familie meiner Frau, ist ja besteht ja aus Kolumbianern und Ecuadorianern. Auf der kolumbianischen Seite der Familie wurde auf jeden Fall auch viel Donald Trump gewählt.
Hispanics sowieso, extrem viel. Hispanics, auch viel mehr Schwarze als noch vor 4 Jahren. So, ne? Also man kann jetzt nicht sagen, hey, es sind nur irgendwelche weißen Hinterwäldler. Nee, in keinster Weise. Also alle rein weiße sind dem Mann auf den Leim gegangen.
Absolut. Also ich bin ja auch schon in das Land USA gekommen, in dem Wissen, dass es ein tief problematisches Land ist politisch. Ja, und das war auch während Obamas Präsidentschaft schon. Also wenn du ein bisschen mehr ins Detail geguckt hast, auch so Themen wie Polizei, Gewalt, generell, dass das Wahlsystem so sehr, auf so Corporate Money quasi basiert, ja, das ist ja alles nichts Neues, ja, und ich sag mal so, ich bin mit diesem Wissen hier auch schon hergekommen und hatte jetzt keine, wie soll ich sagen, rosarote Brille auf, dass das hier alles total cool ist, ja, und das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, man ist hier so viel freier als sonst wo, das gilt für mich irgendwie alles nicht, aber ich habe und das ist so ein bisschen wahrscheinlich Segen und Fluch, weil auf der einen Seite bin ich hier nüchtern hergekommen, ja, und bin jetzt nicht irgendwie total geschockt, wenn solche Sachen passieren. Auf der anderen Seite, ich muss gestehen, was mich richtig fertig macht, sind eigentlich eher so Leute in meinem Umfeld, mit denen ich total gut klarkomme, denen aber dann am Ende des Tages alles egal ist, wenn es drauf ankommt. Oder die so,
ja, ich weiß, was
die so Plattitüden. Ja, es ist eh alles gleich scheiße. Oder so Rechtfertigungen wie, ja, das politische System muss zusammenbrechen. Vorher braucht man sich hierüber gar nicht den Kopf zerbrechen. Ja, nur so Gelaber.
Hast du da konkrete Beispiele?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt Leute in meinem näheren Umfeld, wie gesagt, mit denen ich gut klarkomme, die einfach zum Beispiel jemand, der mir schon relativ nahesteht, hat einfach nicht gewählt. Und seine Aussage ist dann so sinngemäß, ja, ich habe noch nie gewählt in der Präsidentschaftswahl, weil es noch nie einen Kandidaten gab, der mich 100% repräsentiert. Und dachte ich so, ja, ist ja interessant. Was soll das für jemand sein? Jemand, der Gitarre spielt und kifft? Ja, was willst du? Wer soll dich wie soll ein Kandidat aussehen, der dich 100% repräsentiert, so du Opfer?
Ey, ja, es ist absolut Schwachsinn. Es geht hier gerade in den USA natürlich um Verhinderung der Schlimmsten.
Das ist nämlich auch, das muss man halt auch ganz klar sagen, es geht ja auch beim Wählen nicht darum, dass man 100% das bekommt, was man will, sondern es geht um eine Richtung. Es geht einfach um die Richtung und ey, am Ende des Tages, wenn um nichts anderes, dann vielleicht um Selbsterhalt oder den Erhalt der Leute, die dir was bedeuten. Ja, und dieses so, ey, ich bin nur ein Sandkorn, das ist die gleiche Person, das war auch ein Argument von der Person. Ja, ich bin hier nur so ein Sandkorn an einem riesen Strand irgendwie so. Und ja, dann kann ich dazu nur sagen, ja, wenn alle Milliarden von Sandkörnern so denken wie du, dann klar passiert, dann natürlich wirkt sich das nicht positiv aufs Wahlergebnis aus. So, ne? Also dieses Schulternzucken und relativieren, einfach nur weil man intellektuell faul ist und keinen Bock hat und es einem eigentlich gut geht, so, das geht mir schon ein bisschen auf den Sack. Und da stellt man dann, muss ich auch sagen, seine Freundschaften so ein bisschen in Frage, so, ja, weil es ist am Ende, das heißt, es ist nicht nur Politics, so, sorry, es geht ja auch um was, so, ja, es geht auch um Rechte von Menschen, die einem was bedeuten, so, ja, und da wird ja auch kein Hehl draus gemacht von Donald Trump und Konsorten, so, ne, und sich dann so hinzusetzen und so zu tun, als wenn das einen alles überhaupt nicht betrifft und nichts angeht, finde ich extrem ernüchternd und diese Form von Freundschaften, muss ich sagen, das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, als ich in Berlin war. Ich treffe mich in Berlin mit Leuten und ich habe immer, also es ist immer möglich, Gespräche auf einer deutlich tieferen Ebene zu führen, als mit vielen Leuten, die ich hier in Amerika kenne und mit denen ich in Amerika klarkomme. Und wenn du hier dieses Fass aufmachst, wenn du tiefer gehst bei manchen Leuten, dann ist es eher oft eine Ernüchterung. Die Ernüchterung ist, wie gesagt, entweder es geht mich alles nichts an, mir ist alles scheißegal, ich will einfach nicht. Oder auch so Leute, wo du auf einmal merkst, so, aha, okay, wo dann so Sätze kommen wie, ja, ach, das wird alles zu heiß gekocht von den Medien. Ja, hier passiert schon nichts, auch wenn Donald Trump Präsident ist. Letztes Mal ist ja auch nichts passiert. So, also ne, dieses apolitische, ahistorische auch, das geht einem dann schon auf den Sack so. Und da re-evaluiert man schon, man re-evaluiert schon so ein bisschen seine sozialen Kontakte, mit welchen Leuten man sich umgibt. Und die, ne, und dann gibt es noch so Sachen, man kennt das vielleicht noch von, oder du kennst es von früher, ich habe dir das früher oft erzählt, ich war in Tampa, eine Zeit lang habe ich mich schon auch sehr isoliert gefühlt, weil ich einfach Riesenprobleme hatte, Freundschaften überhaupt irgendwie auf die Beine zu stellen und dann am Ende war ich halt mit einer Handvoll Immigranten sehr gut befreundet, so, ne? Aber hier zum Beispiel jetzt auch in Portland habe ich gemerkt, mir geht es hier wie gesagt total gut, ich fühle mich hier wohl, ich habe es vorhin eingangs gesagt, hier ist auch so ein bisschen so ein Community-Vibe, selbst in der Nachbarschaft, der mir gut gefällt, das sind alles schöne Sachen, aber die einzige Person, mit der ich mich tiefergehend über Politik oder auch andere Sachen, einfach mit der ich mich auf einer tieferen Ebene unterhalten konnte, ist halt weggezogen aus Portland. Und jetzt merke ich so ein bisschen, oh Scheiße, die Leute, die hier noch übrig sind, so, wie viel Verlass ist auf diese Leute auf einer tiefergehenden Ebene? Und das ist echt ernüchternd für mich.
Das muss man, glaube ich, mal festhalten, dass wir nochmal, das haben wir eingangs schon gesagt, dass wir natürlich hier in diesem Podcast über unsere persönlichen Erfahrungen sprechen. Ich will jetzt nicht so weit gehen, amerikanischen Menschen grundsätzlich zu unterstellen, hey, man kann hier irgendwie keine tiefen Freundschaften aufbauen oder. Allerdings muss ich sagen, dass ich natürlich ähnliche, und das habe ich auch schon oft gesagt, ähnliche Erfahrungen gemacht habe. Die Leute hier in meinem Umfeld, ich habe so in meinem Umfeld sowas, so meine Peer Group, wenn man so Leute, die ich auf Konzerten treffe oder sonst was, da habe ich sowas nicht erfahren, was du jetzt gesagt hast, ja, ist mir egal oder ich wähle nicht, sondern da ist das eher das Gegenteil. Gainesville ist auch so eine Stadt, sehr demokratisch, da hatte auch Bernie Sanders halt extreme Stimmenerfolge und also wenn man sich den Süden anguckt, ist das auf jeden Fall so eine Island, so, weißt du, so extrem linksdemokratisch, wenn man so will. Aber auch auf eine ganz bestimmte amerikanische Art. Die Leute haben dann eine ganz klare Meinung und man kann mit denen nicht mal versuchen, objektiv über Politik zu diskutieren, weil alles, was nicht irgendwie, also ne, so, das ist auch so, ja, alles, was da nicht extrem links ist oder auch so vorgefertigte Parolen und Phrasen, geht dann gar nicht. Und so kann man meiner Meinung nach nicht über Politik diskutieren und kann vor allen Dingen auch nicht den Problemen und den Ursachen für die ganze Scheiße auf den Grund gehen, wenn du eine vorgefertigte Meinung hast und von dieser auch nicht abweichst. Das merke ich in linken Kreisen leider, leider ganz genauso wie in rechten. Das ist halt einfach so, ist das und anders geht das nicht. Und es darf nicht sein, was nicht sein kann und so umgekehrt. Und dementsprechend ist es sehr, sehr schwierig, hier versuchen, der Sache wirklich auf den Grund zu gehen. Wieso wählen das? Ja, weil das alles Faschisten und Arschlöcher und Nazis sind. Ja, herzlichen Glückwunsch. Damit ist aber leider nicht so richtig viel geholfen und der Sache auch nicht auf den Grund gegangen, um rauszufinden, warum auch die Leute in der eigenen Familie vielleicht oder im Bekanntenkreis auch für Trump stimmen. So, das ist mir zu einfach. So funktioniert das nicht. Und das ist, trust me, es ist genauso frustrierend, wenn man an die Leute nicht rankommt, weil sie halt so... Weißt du, und das ist halt auch viel mit Doppelmoral zu tun. Auf der einen Seite ist man so dann so extrem, so das und das geht gar nicht. Das sind dann halt aber trotzdem Leute, die mit Pickup-Trucks durch die Straßen ballern und so nach mir, die sind flutmäßig. Irgendwie reimt sich das alles nicht so richtig. Und das macht es mir auch schwer. Und du hast es gesagt, dass du dich isoliert fühlst. Das geht mir auch so, bis heute. Du sagst, bei dir ist es in Portland besser geworden. Bei mir ist es in Gainesville eigentlich von Anfang an oder in Florida auch so gewesen. Ich habe hier unglaublich viele nette Leute um mich, die ich wirklich sehr, sehr schätze. Die Qualität, und das haben wir wahrscheinlich auch in unserer ersten Folge US am Arsch besprochen, die Qualität der Freundschaften, wie du sie aus Berlin oder ich aus Bremen oder Hamburg kennst, die habe ich hier nicht. Da gibt es auch gar kein Drumherumreden. Und das war für mich und ist für mich auch immer noch extrem frustrierend, manchmal deutlich weniger. Und wenn ich jetzt gerade mal wieder monatelang insgesamt zusammengenommen in Deutschland war, dann ist das auch erstmal alles wieder okay. Wenn ich aber wieder ein halbes Jahr oder so hier bin, dann kriegt man sich das schon manchmal. Und ich bin wahnsinnig enttäuscht, weil es ist ja nicht nur, hey, es ist schwer irgendwie an die Leute ranzukommen und diese, wie du gesagt hast, tiefen Gespräche zu führen, sondern es ist auch... Wenn Leute zum Beispiel extrem unzuverlässig sind, so flaky, wie man hier ja zu sagen pflegt, so sind, das finde ich auch vielleicht bin ich da auch einfach zu deutsch, aber ich habe eine hohe Erwartungshaltung an Leuten, gar nicht mal so moralisch, sondern halt einfach sowas, so Commitment.
Verlässlichkeit, ja.
So, ne? Dass wenn man, Verlässlichkeit, das ist das Wort, ganz genau. Und das finde ich einfach ultra anstrengend. Deswegen ist das für mich auch immer, wenn ich Besuch kriege aus der alten Heimat, immer total auch so ein Battery Recharger. Also das ist total geil, wenn Leute kommen oder auch wenn wir sprechen oder unseren Podcast machen. Das hat halt einfach, so doof wie das klingt, ich halte mich in keinster Weise besser als die Leute, die mich hier in den USA umgeben, halt also richtige Originalamerikaner, selbst wenn ich ja mittlerweile auch einen amerikanischen Pass habe. Ich habe den Deutschen ja immer noch. Deswegen konnte ich, by the way, Disclaimer übrigens auch wählen, diesmal zum ersten Mal. Und irgendwie stelle ich halt einfach einen Unterschied fest und das ist sehr frustrierend. Du hast gesagt, dein einziger, mit dem du wirklich in die Tiefe gehen konntest, der ist weggezogen. Ja. Mein einziger Freund, mit dem ich wirklich in die Tiefe gehen komme, sitzt im Knast. Das ist auch sehr frustrierend. So, und man tauscht sich über Briefe, über Besuche aus und so, aber das ist halt nicht dieses, komm, wir treffen uns mal auf einen Kaffee eben, so, ne? Das ist diese Idee. Wie siehst du dich denn selber in den USA? Bist du, also, ne, guck mal, nach unserer ersten USA am Arsch-Folge sind jetzt auch wieder 4 Jahre vergangen. Was hat sich getan? Was ist schlimmer geworden? Was ist besser geworden? Du hast mir, ich weiß nicht, ob ich da zu viel verrate. Ich sag das jetzt einfach mal und sag das jetzt auch on air quasi. Wir können das... Machen wir nicht, ist nicht unser Stil, aber wenn du da nicht drüber reden willst, schneiden wir das nachher raus. Aber du hast mir zum Beispiel gesagt, dass das Erste, was du dir jetzt überlegt hast, nach dem Sieg von Donald Trump, dass du dir so Exit-Strategien überlegst. Ist das was,
ja,
worüber wir sprechen können?
Ja, sicher können wir darüber sprechen. Also ich sag mal so, der Punkt ist, man darf nicht vergessen, wir sind beide freiwillig hier. So, ne? Und,
ohne Frage.
Und wenn man wo freiwillig ist, dann... Es muss schon gute Gründe dafür geben, auch freiwillig wo zu sein. So, was hat sich getan in den letzten 4 Jahren? Im Grunde genommen hat sich alles sehr positiv für mich entwickelt. Wie gesagt, ich fühle mich hier in Portland sehr wohl. Ich habe coole Sachen gemacht. Jetzt seit Jahresanfang auch den Shop Cult Effects irgendwie aufgemacht und das entwickelt sich alles extrem positiv und so. Also Amerika hat mir auch Sachen ermöglicht, die in Deutschland immer so ein bisschen zäher für jemanden wie mich sind, der jetzt nicht den den üblichen Bildungsweg gegangen ist und jetzt einfach sagen kann, so ja, ich habe übrigens ein Studium in Atomphysik und jetzt werde ich Atomphysiker irgendwie so. Ne? Das ist halt jemand, der sich so schräg neben der Realität entwickelt hat, hat man natürlich in den USA so ein bisschen, also sie stehen mehr Türen offen in dem Sinn, dass man...
Es ist völlig normal, dass hier jemand Finances studiert hat und dann Reifenhandel aufmacht. So. Und die sehen das auch gar nicht als völlig abstrakt. Und wir sagen, ja, wieso? Ich habe gelernt, wie ich mit Geld umgehe und jetzt, ich bin riesiger Reifenfan oder Autofan und jetzt deal ich mit Reifen. So, wenn man in Deutschland Finanzen studiert, dann geht man wahrscheinlich zu einer Bank oder so oder an die Börse oder sowas. Das ist hier schon sehr, sehr anders.
Auf jeden Fall. Und diese Türen stehen halt auch, sage ich mal, offen. Wenn Leute irgendwie das Gefühl haben, du machst irgendwie was Cooles oder du bist gut in etwas, dann wird dir schon auch mal eine Chance gegeben, dich zu beweisen sozusagen. Und ich sag mal so, in Deutschland, wo der Bildungsweg noch ein bisschen mehr Relevanz hat, so Quereinsteiger-Lifestyle in Deutschland ist schon ein bisschen schwieriger. Also das würde ich sagen, ist auf jeden Fall eine Sache, die ich hier als sehr positiv erlebt habe. Und auch, so doof es klingt, ein Geschäft überhaupt aufzumachen. So, ja. Also ich meine, ich habe da fairerweise auch Hilfe. Natürlich, die Mutter meiner Frau ist Steuerberaterin. Das hilft uns natürlich ungemein, dass ich jetzt nicht alles selber überhelfen zu müssen oder einen teuren Steuerberater bezahlen zu müssen. So, keine Frage. Aber es ist trotzdem, ich habe ja natürlich trotzdem auch mit dem bürokratischen Dingen zu tun, die damit zusammenhängen. Und es ist doch alles etwas einfacher, als ich das aus Deutschland miterlebe von Freunden von mir, die eigene Geschäfte haben und so weiter und so fort. Also ich sag mal so, es ist im Grunde genommen alles eine sehr positive Entwicklung. Aber ich bin hier freiwillig. Ich weiß, wie der politische Kurs im Idealfall der Idealfall, den Donald Trump und Konsorten für die USA sehen, ist halt so ein bisschen so Viktor Orban Ungarn-mäßig. So, ja. Ich denke, das ist ein ganz guter Vergleich aus der näheren politischen Historie sozusagen, wo man sich so ein bisschen ausmalen kann, was den Leuten hier vorschwebt. Und da muss man sich einfach fragen, so ja, wenn man hier freiwillig ist, hat man darauf Bock? Weißt du, wie ich meine? Und ich muss einfach sagen, nicht so richtig. Und ich bin halt auch gerne in Deutschland und ich bin gerne in Berlin. Ich habe, wie gesagt, auch das Fass haben wir gerade aufgemacht, soziale Kontakte, Freunde und so weiter und so fort, Freundschaften, obwohl ich jetzt 10 Jahre weg bin aus Berlin, die um so viel tiefer sind als Freundschaften, die ich in den USA irgendwie aufbauen konnte, dass ich schon auch immer wieder das Gefühl habe, so ey, ich bin da noch trotzdem sozial und als Mensch anders verankert als hier so. Und deswegen, klar, überlegt man sich schon, wie sieht jetzt die nähere Zukunft aus? Und um das so ein bisschen, ja, um so ein bisschen die Kurve zu kriegen, als ich hergezogen bin, dachte ich irgendwie so ganz, unrealistischerweise dachte ich so, naja, ich bin vielleicht 5 bis 10 Jahre hier und dann ziehen Sandy und ich rüber irgendwie so, ne? Und das hat sich natürlich schon relativiert und ich bin, wie gesagt, auch gerne hier und fühle mich wohl und habe mir hier was aufgebaut. Aber ich denke, ich beobachte die Situation jetzt einfach und je nachdem, wie sich das hier verändert und wie viel ich Bock habe, mir freiwillig anzutun, wird sich das entscheiden, wie lange ich noch hier bin. So. Ja, also ich habe jetzt auch wie du, ich habe jetzt für die doppelte Staatsbürgerschaft, da sitze ich gerade dran. Ich denke, die zu haben schadet nicht, denn Politik mal ganz außen vor gelassen. Es kann natürlich auch so sein, dass Sandy und ich einfach sagen, so okay, wir würden jetzt gerne mal 10 Jahre in Deutschland leben und dann wieder zurück in die USA gehen. Die Möglichkeit hätte ich natürlich dann auch gerne, ohne wieder diesen ganzen Prozess von vorne anfangen zu müssen.
Das war bei mir halt auch der ausschlaggebende Grund, um die amerikanische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Einfach um flexibler und freier zu sein. Ich glaube, wenn ich das so höre, was du sagst, du bist jetzt 10 Jahre da, bei mir sind es 9 Jahre oder so.
Naja, ich bin auch 9 Jahre hier, aber eben eine Dekade quasi, aufgerundet. Ja,
und ich glaube, bei dir war das irgendwie immer alles absoluter als bei mir, weil du bist wirklich so, bei mir war der Umzug in die USA gefühlt so fließend, weil ich sowieso so viel getourt habe und immer überall in aller Welt war und ich bin dann gefühlt irgendwann zum Schlafen nicht mehr nach Hamburg gegangen, sondern halt nach Florida und irgendwann habe ich ein Haus gekauft und irgendwann war ich da, aber es gibt ja jetzt noch Jahre, wo ich zusammengenommen 3-4 Monate pro Jahr in Deutschland oder in Europa oder irgendwo anders unterwegs bin und bei dir gerade, ne, so, du tust dann nicht ganz so viel oder auch teilweise deutlich weniger. Du bist halt insgesamt zusammengenommen viel länger und viel mehr in den USA gewesen, als ich das eigentlich war. Und ich hatte das Gefühl, du musstest dich deutlich eher so mit dem Ist-Zustand auseinanderzusetzen, so von wegen, das ist jetzt so. Und für mich war das am Anfang eher alles wie so ein Fiebertraum. Ich habe das extremst romantisiert am Anfang, weil ich zu einer Zeit nach Florida gekommen bin, wo ich ganz doll verliebt war, wo ich auch richtig die Schnauze voll hatte von Deutschland, wo ich gar nicht mal jetzt so im bösartigen Willen, sondern wo ich einfach das Gefühl hatte, ich hatte so Hamburg und so für mich durchgespielt und ich bin da auch...
Du brauchst einen Tapetenwechsel, ja.
Genau, darum geht's und ich bin da auch gerne noch so, aber und die Stadt hat mich jetzt auch nicht vergrellt oder so, aber ich wollte halt einfach was anderes und das kam alles zur richtigen Zeit. Und ich habe coole Leute in Florida kennengelernt. Das war alles irgendwie so, fühlte sich an wie so jahrelange Ferien. Und irgendwann habe ich dann so gepeilt, okay, wenn der, wenn sich das alles so ein bisschen lichtet und alles irgendwie ruhiger wird, dann wohnst du jetzt auch einfach ganz normal hier in Florida. Und dann, wenn es dann ganz doll wird, dann steht auch schon wieder die nächste Tour an oder ich bin unterwegs oder. Deswegen kam das nie zu diesem, okay, so ist es jetzt. Und ich kann das wahrscheinlich, ganz ehrlich, bis heute nicht beantworten, wie sich das wirklich anfühlt, diese endgültige Entscheidung getroffen zu haben, ich bin hier jetzt. Weil ich bin hier ja immer zwar 3/4 meiner Zeit, aber es gab auch Zeiten, wo es gefühlt nur die Hälfte der Zeit war oder so. Oder und irgendwie, und dann auch, weil das, selbst wenn das immer nur kurze Europaaufenthalte sind, wenn das denn, also ich bin eigentlich nie länger als 3 Monate am Stück hier. So, wenn ich das die letzten 10 Jahre mal angucke. Und das ist natürlich schwer. Also manchmal sage ich auch immer noch so, ich glaube, ich habe das hier im Podcast mal gesagt, so, für mich fühlt sich Florida halt auch immer noch an wie ein richtig geiles Ferienhaus am anderen Ende der Welt. Weil mein Leben immer noch so viel auch in Deutschland passiert und mit meinen alten Freunden und Geschäftspartnern und so weiter und so fort. Dementsprechend kann ich das für mich gar nicht so sagen. Aber dein Grundgedanke, dass man, wenn hier Shit hits the fan, wie der Ami sagt, wenn hier wirklich die Kacke am Dampfen ist, dass man dann aussteigen kann und woanders hin kann, egal wo, das war für mich auch in den letzten Jahren wurde immer wichtiger. Und das ist jetzt auch ein gutes Gefühl, dass ich hier wahrscheinlich innerhalb wenig, also wenn ich wirklich müsste, das wäre natürlich scheiße, weil meine Frau hat hier einen Job und so und wir, na, ich habe Familie und hast du nicht gesehen, aber ich könnte, wenn ich wirklich wollen würde oder können wir, könnten immer weg. Und das ist ein gutes Gefühl. Es geht, und das ganz kurz, und das geht leider der absoluten Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner nicht so.
Auf jeden Fall. Du hast in der ersten US am Arsch-Folge gesagt, es ist ein gutes Gefühl zu wissen, man könnte immer abhauen, wenn man wollte.
Hm, siehst du.
Das ist so ein bisschen, naja, bei mir, du hast es schon gerade gesagt, bei mir ist das natürlich alles etwas ultimativer. Ich bin nämlich oft 11 Monate im Jahr hier.
Du hattest auch Jahre, wo du gar nicht in Deutschland warst, glaube ich.
Ja, naja, klar, 2020 nicht.
Ist auch egal, es geht nicht um Details.
Ja. Klar, dann lagen da halt mal über 20 Monate dazwischen oder so. Ich sag mal so, deswegen, für mich ist es echt so, es ist leider kein gutes Gefühl. Es ist ein, ich weiß, dass das eine Möglichkeit ist und ich werde, wenn ich der Meinung bin, ich muss diesen Schritt gehen irgendwie, dann werde ich ihn auch gehen. Aber eigentlich ist es kein gutes Gefühl für mich, jetzt hier die Zelte abzubrechen, weil ich mich, wie gesagt, rein von der Lebensqualität, besonders seit ich hier in der Region lebe, halt wirklich wohlfühle und mir, wie gesagt, auch was aufgebaut habe, so, ja, und ich sag mal, es ist für mich kein richtig gutes Gefühl, es ist schon echt so ein bisschen, so eine Notlösung so ein bisschen, ne, weil es gehört ja auch viel dazu, sein ganzes Leben aufzugeben. Wir haben hier ein Haus, ja, das haben wir gekauft, zur Transparenz, ja, wir haben Hunde, einen der beiden Hunde können wir auch gar nicht nach Deutschland importieren, aufgrund dessen, was für eine Rasse der Hund ist, das heißt, es ist jetzt auch nicht so, dass ich hier abhauen kann, solange unser Hund noch lebt oder so, ne? Also es hängen einfach viele Sachen. Die Familie meiner Frau ist halt hier und der fällt jetzt natürlich jetzt auch nicht unbedingt einfach, ihre Familie zurückzulassen. Also es hängt natürlich ein ganzer Rattenschwanz dran und von daher ist es für mich jetzt nicht unbedingt ein gutes Gefühl, aber es ist auf jeden Fall trotzdem, es ist so ein bisschen so ein, ja, wie so ein Privileg, was ich habe, trotzdem zu sagen, so, okay, wenn ich finde, dass es sein muss, dann kann ich mich damit sehr, sehr ernsthaft auseinandersetzen und das auch in die Wege leiten.
Es ist ein absolutes Privileg. Jetzt muss ich für mich persönlich sagen, jetzt habe ich gerade darüber nachgedacht, während du das so ausgeführt hast. Ich glaube, ich möchte aber auch nicht in Deutschland leben. Also ich könnte, wenn ich müsste, wieder zurück nach Deutschland ziehen. Ich habe da all meine Buddies und so und ich könnte da durchaus existieren und wahrscheinlich auf einem ähnlichen Glücklichsein, Comfort-Level wie hier in den USA. Aber ich möchte, wenn ich daran so denke, jetzt eigentlich, vielleicht ist das noch nicht der Fall, aber wir reden da oft drüber, aber wenn ich länger in Deutschland bin, ich habe da auch sehr schnell dann die Schnauze voll. Nicht von meinen Freunden oder so. Und jetzt muss man jetzt auch mal sagen, es geht hier gar nicht darum, Sachen zu relativieren. Aber jetzt gerade in den letzten Tagen, wenn du deutsche Nachrichten liest, da ist natürlich auch die Kacke am Dampfen. Neue vorgezogene Wahlen und so. Ich will das nicht relativieren, was hier mit Trump passiert ist. Und dass das natürlich eine Qualität und Niveau von ganz besonderer, also historischen Ausmaßen auch vielleicht hatte diese zweite Amtszeit von Trump, das werden wir jetzt wahrscheinlich feststellen müssen. Allerdings ist es jetzt nicht so, dass Deutschland irgendwie für mich so ein Wohlfühlort ist, ne? Bei den Neuwahlen CDU, CSU mit größter Wahrscheinlichkeit absolut stärkste Staff, danach AfD so mit zweitstärkste Kraft, also was so die absoluten Umfragen betrifft und so. Ey, das ist ein politisches Klima, das ist wahrscheinlich nicht eins zu eins vergleichbar, aber so was die politischen Ideen betrifft und so, jetzt nicht alles komplett unähnlich von dem, was Trump hier vorschwebt. So, ne? Und ich weiß nicht, also ich möchte da eigentlich jetzt, also es ist nicht so, dass das jetzt so, dass für mich das der Wohlfühlort ist, wo ich sage, so, ich habe mich da jetzt von gelöst und jetzt Zeit zurückzukommen. Also ich finde die Stimmung in Deutschland auch zum Schneiden und genauso eklig.
Ja, ich sag mal so, das ist mir natürlich alles bewusst. Ich habe trotzdem das Gefühl, dadurch, dass ich hier Gast bin, fühle ich mich noch, ja, wie soll ich sagen, ich fühle mich einfach noch mehr disconnected und habe auch das Gefühl, dass ich sozusagen, dass mein Einfluss geringer ist sozusagen, selbst wenn das nur ein gefühlter Einfluss ist. Und ich sag mal so, wenn ich jetzt die Staatsbürgerschaft habe und in der nächsten Wahl, die es hoffentlich noch gibt, dann wählen kann, theoretisch, ja, nichtsdestotrotz, ich bin hier einfach ein Fremder und ich fühle mich auch, und das muss ich einfach sagen, das ist mein Fazit, ich fühle mich auch wie ein Fremder. Ich fühle mich nicht wie ein Amerikaner.
Ist das so krass?
Ja, auf jeden Fall.
Also ich fühle mich jetzt nicht zwangsläufig wie ein Amerikaner, aber ich fühle mich hier nicht mehr als Gast.
Ich fühle mich als Gast. Das tue ich nicht. Ich fühle mich in Portland, in meiner Bubble, okay. Fühle ich mich nicht als Gast. Ich fühle mich, ja,
okay,
ich liebe die Stadt, in der ich lebe, oder zumindest ich liebe meine Nachbarschaft. Ich mag die Stadt, in der ich lebe, sehr gerne. Ich fühle mich hier wohl und fühle mich als Teil der Stadt. Sobald ich einen Fuß hier raussetze und wenn ich auch auf Tour bin in den USA und so weiter und so fort, fühle ich mich extrem schnell wie ein Fremdkörper.
Das ist bei mir tatsächlich nicht so. Das ist interessant, obwohl ich hier insgesamt zusammengenommen weniger Zeit verbracht habe, obwohl wir ähnlich lange hier leben. Ich hab das sehr schnell für mich so, nicht sehr schnell, aber ich fühle mich nicht mehr als Gast. Keine Ahnung, ob diese Staatsbürgerschaft was daran geändert hat oder so, aber ich, weißt du, ich möchte mir auch gar nicht, ich will das nicht Luxus nennen, das ist ja auch ein Problem, aber ich möchte mir eigentlich gar nicht diese Extrawurst rausnehmen, die Extra-Bocki, ja, hier Gast zu sein, weil das auch irgendwie als Entschuldigung gelten könnte, so von wegen so meine Exit-Strategie oder ja, ich kann mich nicht hier connecten, weil ich Gast bin. Nee, ich verstehe schon, dass das halt auch mein Problem ist hier alles. Mhm. So, ne? Also was hier gerade passiert, das ist mein Problem. Genauso wie es auch mein Problem ist, was gerade in Deutschland passiert. Mindestens genauso doll. Ich lese eigentlich immer noch mehr europäische und deutsche Zeitungen oder Nachrichten, als dass ich amerikanische konsumiere, weil ich auch ganz ehrlich bin, weil ich in den letzten Monaten, Jahren so dermaßen müde geworden bin und es halt noch viel krasser. Du hast auf der einen Seite halt Washington Post, New York Times, du hast NPR, CNN und so und auf der anderen Seite hast du Fox News, Breitbart und solche ekligen Sachen und die Grenzen sind halt noch so viel härter. So, weißt du, wie ich meine? Das ist schon sehr, sehr anstrengend hier an objektive, neutrale, also jeder hat irgendwie eine Agenda, die er loswerden will, ne? So, und was man vielleicht auch noch ansprechen musste, was mir so ein bisschen auffällt in den letzten Wochen auch und jetzt gerade bei der Wahl, ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, das würde mich wirklich interessieren. Ich glaube, es ist wirklich fair zu sagen, dass in Deutschland auch die Kacke am Dampfen ist. In Ostdeutschland sowieso, aber die Leute werden sich noch umgucken, wenn es auch an Gesamtdeutschland geht und auch um Deutschland herum, was da für ein Rechtsruck stattfindet, wie eklig die Stimmung ist, wie asozial die Stimmung teilweise ist und so fort. Und Leute, ey, ich liebe euch alle über alles, wirklich. Aber spart euch eure witzigen Meme-Sprüche. So, weißt du, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, aber bei mir so am Tag der Wahl oder auch nach der Wahl, ey Hanno, hast du deine Leute nicht im Griff? Oder sitzt du jetzt auch irgendwie mit deinem Gewehr auf der Veranda und so, weißt du, da denke ich so, Alter, So, weißt du, ihr kennt mich doch, so, weißt du was? Ich verstehe das. Ich bin großer Freund von Sachen nicht zu ernst zu nehmen und auch über Sachen lachen zu müssen, um ihnen so ein bisschen die, also, um so ein bisschen die Ernsthaftigkeit, also du kannst die Ernsthaftigkeit da ja nicht weglachen, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Manchmal hilft es.
Klar, um mal durchzuatmen.
So, durchzuatmen. Und das ging mir so ein bisschen sehr auf die Eier teilweise, weil es halt wirklich so war, so, ey, guckt euch doch mal selber um. Es ist nicht so, als wenn ihr jetzt gerade so in so einer totalen Vorzeigesituation, ihr habt wirklich genug zu tun drüben. So ist es nicht. Also liebe deutsche Freunde, ihr habt genug zu tun.
Diese Erfahrung mache ich natürlich auch oft. Es gibt natürlich Leute aus dem eigenen Umfeld von früher, wo dann so schnippische oder zynische Kommentare kommen, so aus der Entfernung.
Ja, so zynisch. So, das ist so, was soll ich denn damit jetzt anfangen?
Zynismus sowieso, das ist so...
Die Waffe der Armen. So, es ist halt völlig...
So, absolut, ja. Es ist Zynismus ist einfach ein Armutszeugnis, so, ja. Und das Ganze, und da, weil du das Wort Meme in den Mund genommen hast, ja, ich auch Disclaimer an alle, die mich kennen, ey, schickt mir bitte keine lustigen Reels, schickt mir keine irgendwelchen Memes, schon gar nicht politisch, das geht mir alles auf den Sack. Ich habe das Gefühl, dass das eigentlich auch diesen ganzen... Ja, die Ernsthaftigkeit des Diskurses oft irgendwie so, ja, mit so einem Schulterzucken ins Lächerliche zieht, ja, und keine Ahnung, ich finde es alles sehr anstrengend.
Es ist, genau, und es ist auch so, ich habe dann mich entschieden, darauf gar nicht zu antworten. Nochmal, ich meine das nicht böse, ich habe euch alle sehr, sehr lieb, aber das ist so, Alter, you're better than that. So, weißt du, das ist halt so, ey, die letzten Tage waren wirklich, wenn du hier Ami bist und hier wohnst, das war wirklich anstrengend, so die ganze Scheiße. Es war wirklich, wirklich anstrengend und es ist halt so, ey, und man muss den auch immer überlegen, so, natürlich darf man das kommentieren, was in Amerika passiert. Man muss das kommentieren. Das geht ja leider auch gerade aufgrund der Macht von der USA die ganze Welt was an, was hier passiert. Und es ist wichtig. Aber wenn das denn so einen Unterton hat von wegen so, ja, das hast du dir ja schön eingebrockt. Und ja, jetzt guck mal, jetzt stehst du doof da. Es ist einfach wahnsinnig anstrengend. Und ich bin da nicht wie du. Ich kann über ein witziges Meme gerne lachen. Und ich finde auch lustige Videos immer lustig. Aber wenn da nichts mehr hinter ist als so, ja, jetzt guckst du aber doof. So, dann bleibt mir nichts anderes übrig anzugucken. So, ja, guck dich mal selber um, was in deinem eigenen Land gerade passiert. Weil das musst du dir dann leider anhören.
Ich will auch nochmal zurückkommen auf diese Fremdkörpersache. Ich sag mal, das heißt natürlich nicht, dass ich deswegen das Gefühl habe, es geht mich ja alles nichts an. So. Also das merke ich tatsächlich, setze mich mehr mit amerikanischer Politik auseinandergesetzt in den letzten Jahren als mit deutscher Politik, einfach weil ich hier bin. Ich bin 11 Monate des Jahres hier. Die Politik, die hier gemacht wird, beeinflusst mein Leben mehr. So, ja? Also von daher, ich bin da schon, ich stehe da ja undankbarerweise schon ziemlich im Saft. So. Aber nichtsdestotrotz, ich fühle mich als Fremdkörper. Das muss ich einfach ganz klar sagen. Und das geht mir auf Tour oft so, ich habe nicht das, weißt du, ich gucke mich um und habe das Gefühl so, ey, es ist nicht mein Vibe. Ja, und das merke ich ganz, ganz, ganz viel. Und es gibt immer mal Ausnahmen. Ja, ich glaube, eine gute Ausnahme, ein gutes Beispiel für eine Ausnahme ist zum Beispiel New York. Extrem anstrengende Stadt. Ich brauche Tage, um mich da, um halbwegs klar zu kommen, aber grundsätzlich vom soziokulturellen Vibe, so ist das keine Ahnung, merke ich so, okay, das ist jetzt halt hier wie Berlin auf Steroiden irgendwie und dann komme ich mit diesem Vibe auch klar irgendwie, aber es ist halt was anderes, als wenn du in Alabama auf Tour eine Show spielst und merkst so, Alter, hier wirst du selbst mit einem Metal-T-Shirt komisch angeguckt, so, ja, und bist, oder mit so einem gewissen Argwohn sozusagen. Und ich finde, das geht schon sehr schnell, wenn man teilweise aus den Metropolen rausfährt. Ja, die Trump-Flaggen hängen überall an irgendwelchen Trailern am Straßenrand und so weiter und so fort und irgendwelche komischen Slogan, Thin Blue Line-Flaggen und bla bla bla. Das finde ich schon alles sehr befremdlich und da fühle ich mich dann auch einfach nicht so richtig, ja, ich, keine Ahnung, fühle mich ein bisschen wie ein Fremdkörper. Und ich glaube, und das stelle ich in Deutschland immer, mir geht es ein bisschen anders als dir in Deutschland. Ich finde allen Anfang schwer, die ersten Tage sind schwer, ich komme nicht klar und nachdem ich mich eingelebt habe, merke ich, okay, ich komme hier sehr gut klar. Ja, ich finde mich extrem gut zurecht in Berlin. Es gibt extrem viele Sachen, die mir sehr, sehr gut gefallen. Auch lapidare Sachen, wie einfach viel zu Fuß unterwegs sein zu können. Und auch die Sachen, die alle stressen, sind mir auch klar. Berlin ist eine einzige Baustelle. Ey, ich musste in Berlin jetzt Auto fahren ein paar Mal, da willst du wirklich eine Atombombe draufwerfen, so, ja. Aber ich komme trotzdem gut aus irgendwie in Berlin und fühle mich da nicht ganz so wie so ein Fremdkörper, wie es mir hier geht, wenn ich aus meiner Bubble rauskomme.
Ja, aber du hast schon richtig erkannt. Bei mir ist es wirklich genau andersrum. Also ich komme an, ich bin voller Tatendrang, wenn ich zurück nach Deutschland komme. Ich treffe alle Freunde und Leute und so. Aber dann so nach so 3 Wochen normalerweise ist es dann so, oh Alter, du gehörst hier nicht mehr hin. So, das merke ich dann schon doll. Es ist wirklich genau umgekehrt. Jetzt weiß ich aber auch nicht, wie das wäre, wenn ich mich wirklich bewusst entscheide, ich möchte da wieder hin, weil dann würde ich mir ja einen Sinn und einen Grund suchen, um da zu sein. Dementsprechend kann ich nicht genau sagen, wie es dann wäre, aber so habe ich es in den letzten Jahren erwähnt. Aber das ist auch schön, so, weil ich bin ja trotzdem gerne da und ich treffe meine ganze Freunde und Familie und hast du nicht gesehen. Aber es ist schön, dann sich auch wieder auf Zuhause zu freuen und da gibt es gar keinen drumherum Gerede. Zuhause ist hier. Zuhause ist hier in Florida. So, und ich habe hier meine Tiere, mein Haus, meine Frau, Kumpels. Ich bin hier gerne, wirklich. Auch, aber ich bin gespannt, was die nächsten Jahre bringen. Jetzt gerade auch, ob des politischen Klimas.
Absolut. Ich muss auch noch mal ein bisschen relativieren, was ich gerade gesagt habe. Also es ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite merke ich, dass ich mich immer besser einlebe, je länger ich da bin. Ja, und mich dann auch wohler fühle. Auf der anderen Seite, weil ich mich auch hier wohlfühle und weil Portland auch mein Zuhause ist, habe ich dann trotzdem auch Heimweh. So, ja. Also ich habe schon auch Heimweh nach Portland gehabt, so definitiv. Und es fällt mir schwer, lang von der Frau weg zu sein, von den Hunden weg zu sein, auch lang von der Arbeit weg zu sein, die ich hier mir ja selber aufgebaut habe, sozusagen. Also ja, von daher, das ist schon so ein zweischneidiges Schwert. Aber so grundsätzlich vom reinen Wohlfühlfaktor so, oder von dem Gefühl, ich merke, das ist schon in Berlin der Fall, als jetzt in vielerorts in den USA.
Kann ich nachvollziehen. Wie ist die Stimmung denn insgesamt so? Ich meine, diese ganze Wahlscheiße und so, hatte ich das auch so, ist das nur bei mir? Ich fühle mich echt müde. So, ich habe das Gefühl, ich brauche jetzt auch erstmal so ein bisschen Mediendetox. Ich habe jetzt keine Lust auf noch mehr fucking Wahlreportagen und noch mehr News und was es für die Welt bedeutet und so. Das muss man auch mal sagen, ne? So, ich weiß nicht, ich hatte das so mal so Screenshots gemacht. Ich glaube, es war jetzt am Tag nach der Wahl, ich weiß nicht, ob uns das weiterhilft, wenn man so, ja, also irgendwas muss ja jetzt passieren. Man muss mit der ganzen Sache jetzt irgendwie umgehen, so, ne? Wenn ich mich jetzt erinnere, so zum Beispiel letzten Mittwoch, ich war da zum Beispiel auf Zeit.de. Klar, das ist jetzt eine Zeitung, die steht für eine bestimmte politische Richtung, das ist auch alles klar. Aber wenn ich mir da die Überschriften durchgelesen habe, so ein Bild mit Trumps Faust, wo stand, jetzt kann er machen, was er will. Dann so ein trauriges Foto von Kamala Harris, wo steht, der Trump-Kult war zu mächtig. Dann so ein komisches Ölgemälde, wo er wirklich aussieht wie so ein Oligarch, so weißt du, so der Albtraum. Oder halt der anderen, da ist er dann auf so einem Fernseher zu sehen vor so einer Ami-Flagge und dann steht da halt einfach als Überschrift, fuck. Das ist ja alles schön und gut und ja, liebe Zeit, wir wissen, alle finden das ganz schlimm, dass Trump Präsident ist, wir vor allem auch. Aber was ist das für ein politischer, das kann doch nicht, das ist genauso wie so zynische Witze darüber bei Jimmy Kimmel, das kann doch nicht wirklich irgendwie eure Strategie sein, damit umzugehen. Also ich finde das wahnsinnig anstrengend und ich hoffe, dass sowohl die Demokraten als auch irgendwie alle Leute, die noch alle Sinne beieinander haben, irgendwie sich was Besseres einfallen lassen in den nächsten Jahren, um irgendwie in 4 Jahren von jetzt die ganze Sache besser zu machen und das Ruder hoffentlich rumzureißen.
Ich finde halt, was fehlt, ist ein gesunder Kampfgeist. Das ist eigentlich das, wie man darauf reagieren muss. So, ja. Und das sieht man natürlich nicht. Ich verstehe natürlich aber auch jetzt, es ist frisch, die Verzweiflung ist groß, geht mir ja auch selbst ähnlich so ein bisschen. Und ich habe schon, weil du gerade auch sagtest, so ein bisschen Mediendetox. Ich versuche gerade zu Wahlkampfzeiten, das mache ich seitdem Trump das erste Mal die Wahl gewonnen hat, ich gucke mir die ganze Wahlkampfberichterstattung so gut wie gar nicht an. Ja, also ich versuche mich da, weil es echt extrem anstrengend und stressig ist.
Nee, das ist überhaupt nicht gut und ich brauche das auch. Ich brauche jetzt erstmal echt auf jeden Fall Detox so, aber das ist halt so, da ist das Problem, worauf ich hinaus will. Ich finde die Nachrichten, die in Anführungsstrichen auf der politischen richtigen Seite stehen, finde ich gefühlt genauso anstrengend, weil es ja trotzdem mit derselben Vehemenz und mit derselben Hysterie und Aggressivität betrieben wird, genauso anstrengend, wie sich irgendwie Fox News und so eine Scheiße anzugucken, weil es halt so ist.
Ja, aber alles Clickbait ist.
Ja, ganz genau so. Egal, ob das zynische Jokes bei Jimmy Kimmel oder sind oder Saturday Night Live oder ob das irgendwelche so reißerische Überschriften sind in den deutschen Medien. Ich finde das alles anstrengend. Und ich sage es nochmal, ich glaube, das ist nicht zuletzt der Mitgrund, warum Leute dann halt auch für Trump gewählt haben. Die Leute sind einfach auch so, ey, die Leute fühlen sich halt so dermaßen torpediert und leider wird dann halt sowas getriggert bei denen, wo sie dann dieses eklige Jetzt-erst-Recht-Gefühl geweckt wird in den Leuten. Und sie denken wirklich, sie würden den Politbonzen ja richtig einen auswischen, indem sie für Trump wählen, obwohl sie wissen, dass das ein ekliger Typ ist.
Und seine Milliardärsfreunde, ja.
Ja, ganz genauso. Aber das war jetzt ja auch nochmal, um das vielleicht nochmal abschließend zu sagen, was das überhaupt hier für ein Klima ist. Dann schwebt der Supermann Obama herab, ja, und sagt den Leuten, sagt den schwarzen Wählern, richtet sich an die schwarzen männlichen Wähler, sie sollen jetzt bitte über ihren Schatten springen und sollen für Kamala Harris stimmen, ja. Ein Typ, der pro Auftritt etwa eine halbe Million Dollar oder mehr kassiert, dass der überhaupt irgendwo auftritt oder irgendwie spricht oder sonst was. Und so, in diesem Wahlkampf in den USA ist eins total ganz klar geworden. Egal auf welcher extremen Seite du stehst oder welche Leute versuchen, die Leute zu bekehren, egal worum es geht, hier passiert nichts, aber auch gar nichts auf Augenhöhe. Und die Diskrepanz zwischen dem Wahlvolk und den Leuten, die eigentlich die Politik machen, / machen sollen, es war schon immer so extrem in den USA, aber es ist gefühlt in den letzten wenigen Jahren noch in eine komplette neue Qualität der Absurdheit gewachsen. Und ich glaube, das ist das wirklich Gefährliche, was uns in den nächsten Jahren auch noch bevorsteht. Und in Europa ganz genauso. Dieses so, ey, jetzt sind alle, und das meine ich nicht wortwörtlich, sondern jetzt sind alle Grenzen offen. Der Ruf ist eh ruiniert. Der Rechtsruck ist da. Wir können jetzt halt auch einfach aufs Ganze gehen. Und ich glaube, die ein oder andere politische und gesellschaftliche Ekligkeit steht uns noch bevor, die von der, genau wie jetzt bei den Popular Votes bei Trump, von einer teilweise schweigenden Masse mitgetragen wird. Ich glaube, das wird noch richtig, richtig eklig. Denn das funktioniert ja die AfD in Deutschland auch sehr, sehr gut. Wie die Bild-Zeitung es sagte, ein Mutigen, der die vermeintliche Wahrheit ausspricht. Viele Leute empfinden das als total angenehm, dass da jetzt irgendwie die Sau losgelassen wird und die sich auch dementsprechend benimmt. Und man selber muss sich den Mund und die Hände nicht mehr schmutzig machen, weil ja irgendjemand die ganzen Hass- und Angsttiraden von sich lässt. Und das so funktioniert Trump auch hier ganz genauso, indem er angeblich die Stimme von den Leuten ist, ja. Und viele Leute verstecken sich gerne hinter Bullies.
Ich denke, was ein Versäumnis ist auf der anderen politischen Seite, und das hat man gesehen, hat eigentlich besonders gut damals bei Bernie Sanders funktioniert. Man darf das Feld des Populismus vielleicht auch nicht nur den Rechten überlassen. Und ich meine damit aber jetzt, das Problem am Rechtspopulismus ist natürlich, dass Sachen vorne raus gesagt werden und hintenrum natürlich nicht wahr sind. Ja, ist natürlich, steht Trump nicht für die Arbeiterklasse ein. Ja, das wissen wir alles. Aber zum Beispiel das Interessante, ich würde sagen, damals Bernie Sanders Kampagne hat eigentlich durch eine Form von Linkspopulismus bestochen. Der Punkt ist aber, dass der Typ hinter diesen ganzen Sachen stand, ja, und es schon ernst gemeint hat.
Der hat ja zum Beispiel auch von keinen großen Firmen Wahlkampfspenden angenommen. Das hat der knallhart durchgezogen. Einfach, weil er gesagt hat, so, ey, ich will niemandem außer dem Wahlvolk was schulden müssen. So, ne? Gut, dann hat es jetzt auch nicht geklappt. Aber
hat den sehr neoliberalen demokratischen Partei natürlich auch nicht geschmeckt, denn die wollen ja auch ihre Pfoten in den Geldtopf stecken. Das muss man leider realistischerweise so sagen.
Das, was die Demokraten in den USA sind, das ist rechts außen der CDU gefühlt.
Wenn hier irgendwie ein Donald Trump quasi Joe Biden zum Kommunisten heraufbeschwört, da fällt einem natürlich als Europäer wirklich, also da läuft einem das letzte bisschen Hirnsuppe aus dem Ohr raus. So, ja, das muss man natürlich ganz klar sagen.
Und es ist nicht mehr viel gefühlt, jetzt nach den letzten Wochen insbesondere. Ey Leute, das, was wir hier jetzt gerade besprochen haben, das sind subjektive Empfindungen, Wahrnehmungen. Wir sind hier kein Polit-Talk, wir sind nicht der Weltspiegel, wir sind oder auch nicht das Heute-Journal oder sonst was. Wir sind einfach Simon und Hanno, die in Florida und in Portland wohnen und euch erzählen, wie wir das so jeden Tag wahrnehmen, wie es so ist, hier in den USA zu wohnen. Und darum geht jetzt diese Folge. Ich glaube, es ist fair, die Folge US am Arsch Nummer 2 zu nennen. Mhm. Ist eine Fortsetzung. Die erste Folge, hört euch die mal an. Die ist jetzt 4 Jahre alt und eine unserer ersten Folgen. Hier ist nun der zweite Teil. Auslöser wahrscheinlich eher ein ziemlich nerviger Grund irgendwie, aber wir hätten jetzt den Elefant im Raum der gewonnenen Wahl von Donald Trump jetzt auch einfach, also wir hätten das jetzt auch einfach weglachen können irgendwie und auch mit zynischen Meme-Jokes beantworten können. Aber so gerne wir auch lustig sind und so gerne wir auch assi und manchmal auch ein bisschen irgendwie grenzwertig unterwegs sind, so das ist uns, glaube ich, es fair zu sagen, dass uns das ein bisschen schwer gefallen wäre, jetzt so einfach so Business as usual. Ab der nächsten Folge wieder 100% Gear of the Dark in Full Swing, da könnt ihr euch drauf freuen und wir nerven euch mit der ganzen Scheiße nicht weiter. Ihr werdet da eh ja jeden Tag genug mit therapiert und ich finde es auch okay, wenn wir mit Gear of the Dark auch den Leuten so ein bisschen Detox schaffen können, wenn ihr mal keinen Bock auf Stress und Nachrichten und auf, ne, klar, ihr müsst euch damit auseinandersetzen und die Ohren offen und Augen und wachsam sein. Aber ich finde das auch okay, dass wir ein Format bieten, Simon. Ich finde, gegen Unterhaltung spricht überhaupt nichts. Ich unterhalte die Leute sehr, sehr gern.
Bei aller Kritik an den Bubbles, in die wir uns alle so reinbewegen, ich finde es aber trotzdem auch wichtig, wenn die eigene Bubble konstruktiv ist und nicht negativ, wenn die Bubble nicht daraus besteht, alle anderen sind scheiße, sondern die Bubble ist, ey, man kann sich hier ein bisschen aus dem Alltag abseilen, ja, und einfach eine gute Zeit haben. Solche Bubbles sind halt auch wichtig, gerade in solchen Zeiten, wo das Klima so angespannt ist. So, ja, weil was hat man, wenn man den ganzen Tag angespannt ist? So, ja? Das bringt es ja auch nicht.
Muskelkater, vor allen Dingen im Gehirn. Ja, ordentlich lange gequatscht, Simon. Nächstes Mal sind wir zurück in bester Laune. Bald geht's schon weiter. Freut euch auf die nächste Folge. Simon, danke für deine Zeit.
Jo, hauste.
Hauste.
Serve one master, that is destruction.